Hey everyone, I'm Scott Hansen from NFL Red Zone, and you're listening to the Delay of Gain podcast.
Hallo, liebe Football-Freunde, wir heißen euch herzlich willkommen zum Comeback von Delay of Game. Ja, don't call it a comeback. We've been here for years, um den guten LL Cool J zu zitieren. An der Stelle wollte ich auch immer schon mal einen Podcast machen, konnte ich jetzt heute, hurra, wieder ein Checkmark auf meiner Liste. 3 Wochen Pause nach dem Super Bowl. Wir haben die saure Gurkenzeit einfach übersprungen und gehen von der Super Bowl-Nachlese rein in die Free Agency Frenzy, wie es so schön heißt. Und für Episode 297, die wir jetzt hier an dieser Stelle aufnehmen und euch dann aufs Ohr geben, hat sich der Doktor unter Palmen bereit erklärt mitzumachen. Es ist natürlich der Christian. Hallo Christian.
Ja. Hi Tobi, ich habe extra den Packers-Hoodie angezogen wieder, geil, um bereit zu sein hier für Free Agent.
Ja, und Palm, muss man dazu sagen, du bist nicht im Urlaub, aber du hast einen schönen Hintergrund hier gerade bei der Aufnahme dir wieder ausgesucht.
Bemühe mich.
Es sieht ein bisschen schon nach Sommer aus bei dir.
Sehr gut. Und ich habe auch ein tolles Bier besorgt, Tobi.
Könnte auch dein Garten sein, ne? Aber es ist tatsächlich, glaube ich, kein Bild aus deinem Garten.
Nee.
Du hast ein tolles Bier, ja. Ich bin auch ausgerüstet hier.
Extra Mühe gegeben, nach ein bisschen Pause kann man sich auch mal Mühe geben. Es könnte eigentlich von dir sein, sozusagen. Crew Republic mit dem Drunken Sailor.
Ja.
Hier. Hatte ich, glaube ich, noch nicht. 6,4%.
Das ist doch ein IPA, der Drunken Sailor, oder nicht?
Ja, ist ein IPA.
Ist das nicht das IPA, was die Sarah im Pub immer mal hatte, eine Zeit lang? Ja, ne? Ich glaube, das war das. Zeig mir mal das Etikett, dann kann ich es dir genau sagen. Ja, genau. Ja, unten das ist blau, ne, wo Drunken Sailor steht, ne?
Ja.
Ja, das ist es. Das war in unserem Irish Pub, in unserem geliebten Irish Pub, mal eine Zeit lang, als das Irish Pub noch richtig geil war. Ich habe auch ein IPA von Meisel. Ich mag ja die Sachen von Meisel immer sehr gerne. Wo sind sie her? Aus Bayreuth, ne? Bayreuth, genau. Ein West Coast IPA. Und das hatte ich jetzt schon mal getestet. Ich habe mir einen Sechser tatsächlich gekauft davon und musste jetzt noch mal gucken, wann ich es gekauft habe und ob ich es im letzten Podcast schon getrunken habe. Da habe ich aber irgendwie ein helles, glaube ich, gehabt. Das hatte ich noch mal nachgeguckt. Deshalb kann ich das heute hier anbringen. West Coast IPA und Drunken Sailor IPA. Prost.
Prost.
Ja, und dann, oh, fantastisch. Ich muss dazu sagen, für alle, die es nicht interessiert und auch nicht hören wollen, aber ich habe ein paar Tage Bierpause eingelegt, aus gutem Grund. Der Organismus wollte nicht mehr so. Also er wollte Bier, aber andere Dinge nicht. Und andere Dinge loswerden. Aber jetzt sind wir wieder an Deck und können loslegen. Ohne Umschweife geht es rein in die Free Agency. Und ja, man muss auch dazu sagen, den Free Agency und Trade-Wahnsinn. Ja, also so muss man das ja auch ein bisschen auch... aber wir schmeißen das alles in einen Topf. Und an der Stelle, Christian, vielleicht schon mal von uns der Hinweis an unsere lieben Hörerinnen und Hörer, dass wir wie immer bei dieser Episode Free Agency keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Geht nicht. Nein, es waren auch gestern so viele Nachrichten, so viele interessante Sachen eigentlich, auf die man eingehen könnte, aber wir müssen uns natürlich ein paar Sachen rausnehmen, vielleicht die größeren Sachen, und werden auf die eine oder andere Sache vielleicht auch nochmal in den nächsten Wochen zurückkommen oder wenn es Hörerfragen gibt, dass man da nochmal was aufnimmt und nochmal bewertet.
Gerne.
Für ein bestimmtes Team. Und oder dann in der Offseason nochmal über einzelne Signings spricht. Aber jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen, Tobi. Segment 2.
Wie geht's so los? So ist es. Free Agency Part 1. Und da beginnen wir mit You Like That, Kirk Cousins. Der Mann von den Vikings, der Quarterback der Vikings, er wechselt zu den Falcons. Es gab natürlich viele Gerüchte in den letzten Tagen und Wochen und ich war ja auch eher so, zumindest die letzten, oder sagen wir mal, bis zum Super Bowl war ich eigentlich eher so auf der Schiene, er kehrt nach Minnesota zurück, er nach seiner schweren Verletzung wird da nochmal spielen. Aber jetzt hat sich so ein bisschen abgezeichnet und er wechselt zu den Falcons. Er unterschreibt in Atlanta einen 4-Jahres-Vertrag über ein Gesamtvolumen von 180 Millionen Dollar. Und ich habe auch da nachher ein paar schöne Zahlen vorbereitet. Mal gucken, ob der Christian die auch schon unterbringt, dann lasse ich ihm gerne den Vortritt. Christian, meine Fragen an dich. Wie bewertest du das? Wie groß ist das Quarterback-Upgrade für Atlanta? Provokant gefragt, ist es eins? Und wie geht es in Minnesota weiter? Nicht wirklich mit Sam Darnold, oder? Den haben die Vikings ja für ein Jahr und da habe ich nochmal dreimal hingeguckt. 10 Millionen Dollar? Jetzt verpflichtet. Aber der kann es doch nicht sein, oder?
Nein, der ist es auch nicht. Aber ich fange erstmal mit Cousins an. Also er ist erstmal der Meister im Geldverdienen, ne? Das hat er ja schon bewiesen damals, Washington mit dem Franchise-Tag zweimal und dann in die Free Agency gekommen und bei Minnesota diesen voll garantierten Vertrag unterschrieben, dann das auch immer wieder genutzt, um bei den Vikings Extension zu bekommen und noch mehr Geld und noch mehr Geld garantiert vor allen Dingen zu bekommen. Und jetzt Free Agent und dann schlägt er natürlich wieder zu, der Meister des Geldverdienens. 180 Millionen für 4 Jahre, 100 Millionen im Prinzip garantiert, 100 Millionen garantiert für einen Quarterback, der Mitte 30 ist und der von einer schweren Verletzung zurückkommt. Das muss man sehen. Das hat er gut für ihn, ja, gut hingekriegt. Ich denke erstmal, wie ist es für Cousins? Für Cousins ist es gut, er kriegt eine Menge Geld garantiert. Das heißt, er wird die ersten Jahre auf jeden Fall davon sehen, vielleicht sogar den ganzen Vertrag. Und das ist natürlich massiv, was er da an Einnahmen hat. Dann ist Atlanta ein interessantes Team, hat ein paar Playmaker. Die O-Line ist nicht schlecht, da spielen zumindest ein paar ehemalige First-Round-Picks. Du hast London, den Receiver, du hast den Tight End Kyle Pitts, du hast den Running Back Robinson. Das heißt, da ist ja einiges, mit dem man arbeiten kann. Was fehlt der Atlanta letztes Jahr? Eigentlich ein Quarterback, weil Ridder extrem schlecht war. Und die Frage, ist es ein Update? Ja, ist es.
Ja, auch Heinicke war es ja nicht.
Auch Heinicke war es nicht. Das heißt, er ist kein Top-Quarterback in der Liga, aber er ist ein überdurchschnittlicher Quarterback, hat sich in den letzten Jahren in Minnesota eigentlich immer noch mal so ein bisschen verbessert. Ist schwer zu trennen, weil natürlich auch Justin Jefferson in Minnesota spielt und das Ganze, die Offense auch gut war in Minnesota, was er da so um sich rum hatte. Trotzdem ist er ein überdurchschnittlicher Quarterback. Es gibt nicht so viele, wo man sicher ist, dass man die jetzt über ihn nennen kann. Ne? Muss erstmal, ich meine, man findet 10 Quarterbacks, die vielleicht besser sind in der Liga, aber dann wird es schon dünn irgendwo. Und er ist für mich in diesem Range da
Okay. Im
überdurchschnittlich. Das heißt,
oberen
besser
Teil des zweiten Drittels. Ja.
als 16 und irgendwo je nach Saison kann er auch vielleicht an der Grenze zu einem Top-10-Quarterback
Ja.
spielen zumindest. Und das ist ja schon mal was, ne? Gewinnt man mit Cousins den Super Bowl? Nein, ich glaube nicht. Ist es so ein Move, wie Tampa mit Tom Brady gemacht hat? Nein, ist es nicht. Er hat nur ein Playoffs-Spiel in seiner Karriere gewonnen, ne?
Ja.
Das heißt, da muss man auch ganz klar sagen, es gibt irgendwo ja, eigentlich ein Gefühl, zumindest eine Grenze, was man mit ihm dann auch erreichen kann. Und Minnesota hatte das ja auch gedacht. Wir holen uns ihn und die sind ja nicht wirklich in den Super Bowl gekommen. Die sind nicht irgendwie dieses Over the Hump, wie man sagt, ne? Haben es mit ihm nicht geschafft. Und ja, von daher muss man in Atlanta auch ganz klar sagen, die wollen erstmal einen kompetenten Quarterback haben. Die ging das, glaube ich, ganz schön auf den Keks, jetzt, was sie die letzten Jahre hatten, seit Matt Ryan nicht mehr spielt, dieses Hin und Her. Sie haben es mit einem jungen Quarterback versucht, sie haben es mit irgendwelchen Backups probiert und jetzt haben sie zumindest eine solide Option, können diese ganzen jungen Playmaker endlich mal vernünftig einsetzen und wollen die Division gewinnen. Die South ist offen im Prinzip, ja. Da ist ein Baker Mayfield. Du hast in
Your man, Derek
Carolina
Carr. Ja.
und Carr. Dann ist der Cousins ja schon der beste Mann in der Division. Und
Ja.
dann kannst du vielleicht ein, zwei Playoff-Spiele gewinnen. Das muss es sein für Atlanta. Ich glaube nicht, viel mehr wird es nicht sein, aber du bist auf jeden Fall solide und kannst vielleicht in die Playoffs kommen. Und Minnesota auf der anderen Seite, sie wollten, glaube ich, nicht nochmal weitergehen jetzt. Nicht nochmal 160, 180 Millionen in diesen Quarterback investieren. Und man muss ja auch sagen, am Ende in 2, 3 Jahren, wie sieht das aus? Ein Quarterback, der jetzt eine schwere Verletzung hat und dann irgendwann 38 ist, will man dem wirklich dann 45 Millionen im Schnitt im Jahr bezahlen? Das ja, und du hattest ja auch nicht das Gefühl, dass Minnesota jetzt mit Cousins ja irgendwo hinkommt, wirklich. Und sie müssen jetzt natürlich überlegen, was sie machen. Das ist Darnold ist keine Lösung, es muss irgendwas anderes her. Sie haben von den Veteranen jetzt da keinen groß
Ja.
verpflichtet oder angefasst. Für mich ist es dann Draftpick am Ende. Minnesota wird dann wahrscheinlich einen Quarterback draften.
Ja. Ja, also man kann eigentlich mit zu den Vikings, so wie sich alles jetzt rund um Free Agency oder auch in den letzten ein, zwei Jahren bei Minnesota entwickelt hat, kann man einen ganzen Podcast mitfüllen. Ich gehe auch erstmal auf Cousins ein. Natürlich ist er irgendwo die spannendste Personalie auf dem Quarterback-Markt gewesen. Einerseits, weil er diesen Ruf hat und er hat nicht nur diesen Ruf, sondern er ist auch jemand, der guten Football spielt, der ein guter Quarterback ist. Wie du schon sagst, er ist kein Top-10-Quarterback, aber er ist ein guter Quarterback. Gehört zu der besseren Hälfte in der NFL bei den Startern. Aber er kommt halt auch, und deshalb ist es auch die spannendste Personalie, von dieser Achillessehnenverletzung zurück. Und zuletzt war ja irgendwie so ein bisschen durch die Blume zu vernehmen, ja, vielleicht nochmal ein Jahresvertrag, Minnesota, sie geben ihm nochmal die Chance. Wo kriegt er die Chance? Viele haben gesagt, oh, mit der Verletzung, da ist Minnesota die beste Option, weil die wissen, was sie an ihm haben, die glauben vielleicht auch noch an ihn. Aber Cousins hatte offenbar auch keinen Bock auf irgendwie so einen Einjahresvertrag. Er will sich nochmal absichern, er will nochmal die Sicherheit haben. Er hat auch offenbar das Vertrauen in sich und seinen Körper, trotz der schweren Verletzungen, die er jetzt hat und die ja noch nicht ausgeheilt ist, dass er noch mehrere Jahre auf hohem Niveau spielen kann. Ja? Und wenn er an alte Tage aus Minnesota anknüpfen kann, ja, dann ist er der beste Falcons QB seit Matt Ryan. Ja? Und dann sind die Falcons das Team to beat in der NFC South. Das hast du schon gesagt. Die Skill Position Player werden von ihm profitieren. Leute wie Drake London, Kyle Pitts, Bijan Robinson, also wenn das mit einem Cousins nicht einen signifikanten Sprung nach oben geht, auch in der Production von diesen Leuten, ja, dann weiß ich es auch nicht. Ja? Aber es ist halt auch ganz oft natürlich so, du hast einen neuen Head Coach und dann machst du auch, dann ist es auch häufiger, dass dann da auch ein neuer Quarterback mit einhergeht. Es sei denn, du kommst jetzt irgendwo hin und hast früher einen Peyton Manning da sitzen gehabt oder einen Tom Brady. Ich wollte gerade sagen Big Ben, aber das kann nicht sein, weil das war immer derselbe Coach. Also das ist dann schon was anderes. Und dann ist so Raheem Morris, der ja viel, viel, viel Lob auch bekommen hat für das, was er in LA bei den Rams getan hat. Jetzt ist er wieder bei den Falcons. Und das wird sicherlich spannend zu beobachten sein. Die Falcons, eines der Teams, was wirklich jetzt auch durch diesen Move im Fokus stehen wird, mehr im Fokus stehen wird als andere. Und du hast gesagt, 90 Millionen sind garantiert mit der Unterschrift, weitere 10 Millionen sind garantiert im März 25. Und dann habe ich was Schönes für euch, liebe Freunde, und das wird auch den Christian erheitern, eine Auflistung, und zwar die Contracts signed by Kirk Cousins. Ja, chronologisch, 2012 ein Standard 4 Jahre Rookie-Deal. Okay, so. 2016 19,9 Millionen fully guaranteed. Das war Franchise-Tag Nummer 1. Überlegt mal, Freunde, da war so ein Franchise-Tag noch unter 20 Millionen Euro vom Quarterback. Euro, Dollar. So, im Jahr darauf wieder Franchise-Tag, 23,9 Millionen, fully guaranteed. Alles voll garantiert. So, 18 hat er diesen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben für 84 Millionen Dollar. Da haben wir
Voll
damals
garantiert
im
auch, ne?
Anfangszeit, alles voll garantiert, genau. Anfangszeit unseres Podcasts haben wir gedacht, wow, Benchmark, die wird ewig stehen bleiben, oder nicht ewig, aber lange stehen bleiben. Naja. Heute lachen wir darüber, ja, wir sind ja in ganz anderen Sphären. 2020 hat er nochmal verlängert bei den Vikings für 66 Millionen voll garantiert. 2022 für 35 Millionen voll garantiert. Und jetzt kriegt er 100 Millionen voll garantiert mit einem 150 Millionen Gesamtvolumen. Das macht durch die Karriere bis
180
2000
Millionen Gesamtvolumen. Sorry.
180 Millionen
Ja,
Gesamtvolumen.
ja.
Ja, dann ist hier sogar der Tweet falsch. Genau, richtig. Wir haben es ja
Vier
eben.
Jahre, 45 im Schnitt, 180 gesamt.
Ja, so. Und dann hast du hier Career bis 2027 411 Millionen Dollar, von denen 329 Millionen Dollar voll garantiert sind, Freunde. Und das hat der Chris halt eben schon gesagt, Klammer auf, und ein Playoff-Win in 12 Saisons, Klammer zu. So, das ist
Das
Kirk
Spiel
Cousins.
in New Orleans übrigens,
Ja.
mit
Mit
dem
dem
Touchdown in
Miracle. Das war das
Overtime, ne?
Miracle. Ja.
Ja.
Ja. So, also das mal, um das Ganze in Perspektive zu setzen. Und meine Meinung zu den Vikings insgesamt. Ja, Daniel, kann es nicht sein. Die Vikings sind auf Position 11 in der ersten Draftrunde. Gehst du ein bisschen nach oben? Willst du oben reingrätschen? Willst du einen. Caleb Williams wird es nicht werden für die
Weg
Vikings.
sein.
Willst du Jaden Daniels oder Drake May haben? Kannst du irgendwie da oben rein? Weiß ich nicht. Ist schwierig, weil die Teams, die oben auf den ersten drei, das schreit alles förmlich nach Quarterback. In Washington, in New England. Dazu kommen wir auch heute im Verlaufe unseres Podcasts noch. Aber kannst du ein bisschen nach oben gehen, um irgendwie dir den Viertbesten zu sichern? Bist du dann von einem JJ McCarthy überzeugt, dass er derjenige ist, mit dem du es versuchen willst? Für den musst du aber von der 11 vermutlich nach oben gehen, weil andere Teams, wie zum Beispiel Denver, werden auch gelingen, dass sie noch. Also, ne, es gibt ja
Ja.
mehrere Optionen. Wobei Denver hat ja gar keinen First Rounder, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Oder? Haben die nicht alles verscherbelt wegen Russell Wilson?
Nee, ich glaube, das ist schon durch mit Russell Wilson.
Ja, dann haben sie jetzt
Warte,
wieder, ne?
ich glaube, die haben wieder. Ich guck mal eben nach.
Ich muss auch in die Draft Order nochmal gucken. Wir haben heute so viel hier im Programm. Denver hat die 12, genau. So,
Ja, ne,
die sind hinter
das ist
Minnesota. Also
durch, ja.
interessant. Beide sind natürlich interessiert an einem Quarterback. Du musst ja wahrscheinlich schon irgendwo in Richtung 6, 7 hoch. Auf 6 sind die Giants. Ja, aber die, selbst wenn die keinen Quarterback ziehen, weil sie immer noch an Daniel Jones glauben, nehmen die den Hörer ab von anderen Teams. So, Atlanta hat auf 8 jetzt Kirk Cousins. Chicago pickt eher auf als ist die 9, die Jets die 10. Naja, aber Chargers nicht, Arizona nicht. Aber irgendjemand anders von hinten überholt dich vielleicht. Der macht einen Jump, ein anderes Team, was hinter dir sitzt in der Draft Order. Also musst du gucken. Generell zu Minnesota aber, Christian, ich weiß nicht, wie du es siehst. Man denke mal nur so 1,5 Jahre zurück, da hatten sie mit Delvin Cook einen der besten Running Backs. Kirk Cousins war ein solider Quarterback. Justin Jefferson hat alle Rekorde gebrochen auf Receiver. Sie hatten eigentlich eine gute Offense. Sie hatten sicherlich irgendwo die Lücken in der Defense, wo man gesagt hat, da müsste man es verbessern. Aber da waren die Vikings irgendwie auch immer so, die können in die Playoffs kommen. Und jetzt ist ein Cook weg. Cousins ist weg. In der Defense sind viele Leute Free Agents. Sie haben da auch nachgebessert. Auch dazu kommen wir nachher nochmal bei den Four Downs.
Jefferson
Aber
braucht noch einen neuen Vertrag, ne?
genau,
Das
und das
ist
ist der
noch nicht
Punkt.
durch.
Das ist
Aber
der
den
Punkt, auf den ich hinaus
wollen sie
wollte.
auf jeden Fall bezahlen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass in Minnesota alles auseinanderbricht oder so. Die haben ja immer noch
Na,
ein ganz gutes. Du bist so ein bisschen skeptisch, dass es so kompletter
na,
Rebuild oder
also
nach unten geht.
es knistert in Richtung Rebuild und ich habe eben noch einen lustigen Tweet und ich agiere jetzt hier immer schön mit meinen Fahnen, damit der Christian noch ein bisschen Fun dabei hat. Es gab so ein bisschen Wirbel bei Twitter, beziehungsweise X heute. Vielleicht eine Reunion. Und zwar hier mit dem Kollegen, der bei dem Team spielt. One-Two-Punch für Joe Burrow, Cincinnati vielleicht sich Jefferson angelt. So.
Was? Wie soll das denn
Ja, das
gehen?
ist eine ganz wilde Nummer, ja, aber wir haben ja schon kompliziertere Sachen in der NFL
Ja.
funktionieren sehen. Der Punkt, den ich eigentlich damit nur ansprechen will,
Ja.
ist, Christian, es kann natürlich sein, dass Jefferson, der halt sehr auch für Kirk Cousins war, dass der jetzt sagt: Okay, Freunde, ich unterschreibe aber hier keinen neuen Vertrag.
So
Ja,
Druck aufbaut und sagt, ich will
Druck
getradet
aufbaut,
werden
ich
oder was
will
auch immer.
weg. Ja, so. Und vielleicht
Okay.
sagt man, okay, dann gibt man den ab und dann geht irgendwie komplett in. Ja, das Wort ist dann hässlich, aber dann ist es ein Rebuild.
Ja, ich glaube, sie werden einige Millionen Gründe haben, ihn dazu zu überzeugen, in Minnesota zu bleiben. Sie werden ihn mit grünen
Und sein
Scheinen vollschütten
und
und
seine
werden ihn
besten
zum.
Jahre wird er jetzt quasi in Anführungszeichen vergeuden. Er hat Produktion, aber das Team gewinnt nicht.
Ja, aber ich sehe es mal ein bisschen anders. Ich versuche mal eine andere Perspektive aufzumachen, Tobi. Minnesota ist doch eigentlich auch recht attraktiv für einen Rookie-Quarterback. Wenn du reinkommst und du kommst zu einem Team, was ganz oben ist, ja, Chicago, Washington und New England gerade auch auf 3, mit welchen Receivern arbeitest du da? Wie ist die O-Line? Wie ist die Offense? Aber wenn du jetzt ein bisschen runtergehst und als vielleicht dritter, vierter Quarterback gedraftet wirst und dann nach Minnesota kommst und du hast zwei solide Tackle, du hast einen
Ja.
Top Right Receiver, du hast ja nicht mal einen, du hast ja sogar einen Duo, du hast ja noch den Addison, den sie da gedraftet haben
Ja.
letztes Jahr und du hast einen guten Tight End. Ja,
Ja,
du
klar.
kannst ja mit der Offense was machen und vielleicht ist das auch eine attraktive Situation, ja. Also, dass du als Rookie, es ist ja nicht unbedingt immer so, dass die ersten drei Quarterbacks auch am besten spielen, ne? Guck dir das jetzt auch mit Young an bei den Panthers.
Ja.
Ja, wo du einfach eine schlechte Situation kommst und wenig Möglichkeiten hast. Und andere Quarterbacks, die in eine bessere Situation kommen, haben dann sind auch erfolgreicher. Also Minnesota vielleicht auch ganz interessant für einen Quarterback. Sind ja auch interessant. Fields ist
Ich
ja
wollte
noch
es gerade sagen.
einer der
Ah,
Quarterbacks, die
ich hätte
verfügbar sind.
reingrätschen sollen.
Äh,
Ah,
jetzt ist
ja.
natürlich nur das Problem hier in der Division. Die
Ja.
Bears wollen ja sicherlich nicht in der
Das
Division.
ist Spielt giftig.
abgehen und dann kommt er zurück und spielt gut in Minnesota und du hast den da den Franchise Quarterback auf dem
Ja.
Tablett serviert. Aber umso länger die Field-Situation andauert, umso länger die Bears kein Angebot kriegen oder kein interessantes, umso mehr Plätze auch in der Liga zu sind, vergeben sind. Vielleicht
Sinnvoll.
kann man da auch als Vikings mit einem Draftpick dann sagen, es ist
Ja.
ein Angebot, was die Bears dann irgendwo nicht mehr ablehnen können oder wollen. Ne?
Ja.
Also
Also,
das.
zumal auch die Bears nicht mehr viel in Return kriegen werden. Ne? Der Markt für Fields ist nicht existent, hört man
Ja.
immer wieder in den letzten Tagen. Sie werden wohl nicht mal als Gegenleistung einen Second Rounder werden sie nicht kriegen. Es gibt, ich habe heute sogar schon
Bin ich
Gerüchte gelesen,
erstaunlich, ehrlich
dass sie
gesagt.
nicht
Ja.
mal einen Third Rounder vielleicht für ihn
Bin
kriegen.
hier
Und
erstaunlich.
wenn es nicht dieses Divisionsdilemma wäre, Christian, würde ich den Vikings ja dazu raten, weil Fields in diese Offense rein implementieren und dann musst du sicherlich auf Running Back nochmal gucken, vielleicht halt auch im Draft in der späteren Runde. Also das wäre dann schon wieder schnell eine andere Nummer. Aber Darnold ist es, glaube ich, nicht, der kann es nicht sein.
Nein.
Und ich
Da
weiß
würde ich
nicht.
eher einen
Also.
Spieler wie Fields mit, der noch Upside hat, der
Ja.
zwar natürlich irgendwo nicht gut gespielt hat bei den Bears und auch
Mit
viel
Kevin
vermissen hat
O'Connell
lassen, ne?
könnte ich mir schon
Aber
vorstellen, dass es was gibt mit Kevin O'Connell als Coach. Ja? Könnte ich mir schon vorstellen.
ja, du hast auf jeden Fall, du hast ja, siehst ja ein Talent, das da
Ja.
ist, ne? Du siehst ja auch, wie er läuft dann zum Teil, dass du da eine Offense drauf drum um ihn aufbauen kannst. Ich denke nicht, dass es Minnesota ist, sonst könnte er natürlich auch gut als Backup zu einem Team geben, was einen Quarterback hat, der auch viel läuft. Also, ich nehme jetzt mal, wenn ich Baltimore bin und der Preis ist niedrig genug oder die Eagles vielleicht oder so und habe sowieso einen Hurts oder einen Lamar Jackson oder so ein Typ Quarterback oder so ein Typ Offense, wo ich auch manchmal mit dem Quarterback laufe und setz mir dann Fields auf die Bank und sage, okay, das ist bezahlbar und das ist für einen Dritt-Viertrunden-Pick mein Backup-Quarterback jetzt, da bin ich abgesichert, wenn was passiert und habe dann immer noch eine Möglichkeit, da mal ein paar Spiele eine vernünftige Offense mit einem Fields zu generieren. Ja.
Ja, ich verstehe den Punkt, aber ich halte es doch für sehr unwahrscheinlich, dass es in die Richtung geht. Am Ende muss natürlich Justin Fields auch gucken, was passiert, ne? Das Schicksal, sein Schicksal haben die Bears in den Händen, ne? Sie werden am Ende entscheiden, ob sie die Angebote sich ernsthaft überlegen und angucken und dann auch entsprechend dann handeln oder ob sie sagen, aber das geht natürlich, wir driften jetzt natürlich auch schon ein bisschen wieder so Richtung Chicago und was die eigentlich
Ja.
machen. Es gibt auch, und das ist aber jetzt diese Zeit auch im NFL-Jahr und das ist halt auch deshalb eine sehr, sehr geile Zeit, die sagen, ja gut, dann behalten die den einfach und draften trotzdem den Caleb Williams. Und dann guckst du dir den an und dann, natürlich wird der früher oder später spielen, aber dann kannst du den vielleicht traden, wenn in der Saison der Preis wieder höher wird, weil andere durch Verletzungen einen guten Quarterback. Und
Ja.
wen rufst du dann als erstes an? Ryan Poles und sagst: Hey Kollege, wie ist denn das Wetter in der Windy City? Ist windig oder scheint die Sonne mit Caleb Williams? Und dann dachte er: Ja, wir sind ganz zufrieden. Ich weiß, warum du anrufst, XY. Du willst den Kollegen Fields haben. Der ist jetzt übrigens wieder ein Zweitrunden-Pick. Ja. Und nicht weniger. Und dann muss der andere GM, der da anruft, in den sauren Apfel beißen, weil der Druck hat und sein Starting Quarterback verletzt ist. Und dann muss er den dafür auch holen. Und aktuell scheint das nicht der Fall zu sein. Und deshalb ist das auch eine Option oder eine immer wahrscheinlichere Option, zumindest Stand heute, für die Bears, dass sie das so machen. Ich selber bin davon aber noch nicht ganz überzeugt. Ich sehe eigentlich immer noch ein Szenario, wo die Bears, aus welchen Gründen auch immer, und dass wir auch Wahnsinn eigentlich bei dem Hype, der gemacht wird, dass sie von Caleb Williams abrücken.
Was? Okay.
Also auch da hörte ich, es gibt viele, die irgendwo so ein Knistern hören. Naja, also das geht gar nicht um die Justin Fields-Situation und den Markt, sondern es geht darum, dass die Bears immer noch nicht genau wissen, wie überzeugt sie von Caleb Williams sind. Und dann denke ich so als erste Reaktion, Leute, also ihr habt das Tape, ja? Also eigentlich, wir sind jetzt 6 Wochen vom Draft weg, also da so langsam musste man eigentlich schon auch, wenn das ein generational Talent ist, weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber sag das jetzt mal so, ja, so, da müsst ihr doch jetzt schon mal euch darüber im Klaren sein, ob ihr den habt. Wenn ihr jetzt noch nicht von dem überzeugt seid, dann seid ihr ja in 4 Wochen auch nicht von dem überzeugt.
Ja, das kommt mir wild vor. Also
Ja. Es gibt nur, es
Ich hab
gibt
die
ganz
Bears.
wilde Sachen. Es gibt
Ja, ich
ganz,
habe
das
die
ist
Bears
das.
da ganz klar für den Quarterback auf 1. Ich
Ja.
könnte mir vielleicht noch so Sachen vorstellen wie, machen die Patriots vielleicht auf 3, wenn du nur den drittbesten Quarterback des Jahres kriegst, sagst du da, Fields ist vielleicht doch interessant, aber ich will auch nicht zu weit abschweifen, Tobi. Ich
Es
denke,
ist
wir gehen mal zu.
spannend.
Ja, es ist auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt von Atlanta über Minnesota zu den Bears gekommen. Ich versuche mal wieder zurückzukommen auf unsere Punkte, die wir aufgeschrieben haben. Und zwar, es gibt einen anderen Quarterback, der entlassen
Ja.
worden ist. Jemand, der auch viel Geld verdient hat, und das ist Russell Wilson. Der ist bei den Broncos entlassen worden und hat mehr oder weniger direkt bei den Steelers einen neuen Job gefunden und kommt da unter. Wie siehst du das denn? Wird er jetzt der Starter sein bei den Steelers in Pittsburgh, oder ist das auch ein guter Move für ihn, für die Steelers? Was sagst du zu den Broncos? Wie sieht's aus, Tobi?
Da muss man auch ja mal ein bisschen größer ausholen, ohne dass wir jetzt auf alle Spieler eingehen wollen. Aber die Broncos räumen ja gerade mächtig auf. Traden Jerry Jeudy nach Cleveland, haben Justin Simmons entlassen, ein Veteran Safety, der
Ja.
auch einfach eine sehr, sehr wichtige Figur im Lockerroom war. Ist ein absoluter Leader, zwar von der Kategorie, die du jetzt nicht jede Woche irgendwo findest. Ja, und da war auch natürlich nicht ganz überraschend jetzt diese ganze Nummer mit Russell Wilson und Sean Payton. Das hat nicht funktioniert. Das war von Tag 1 schon krumm und schief. Russell Wilson hat ja ein sehr, sehr schlechtes Jahr 2022 gehabt. 2023 war er statistisch besser. Aber die ganze
Ja.
Nummer, am Ende wurde er gebencht. Und das war ja schon eigentlich das ganz klare Signal an die Footballwelt: seine Zeit hier läuft ab. Dann hat er sein Haus da verkauft.
Ja.
Und dann war das klar, dass das passiert. Und
Sie
Russell
sind ja auch an
Wilson?
ihn herangetreten. Wir hatten das ja auch diskutiert, ob
Ja.
er seine Garantien reduziert sozusagen, oder
Ja.
sonst müssten sie ihn benchen und diese Sachen. Also da sei ja ganz klar, dass sie da nicht weiter ihm diese Summen zahlen wollten auch, und noch mehr
Genau.
garantiertes Gehalt. Es war eigentlich ein Stopp jetzt, ne? Ein Notfallstopp mehr oder weniger.
Richtig. Aber letztlich ist es dann schon so gekommen, dass alle das, wir alles erwartet haben. Und Wilson ist in einer sehr komfortablen Situation auch nach dem Release erstmal gewesen, weil er bekommt 38 Millionen Dollar dieses Jahr von den Denver Broncos. Ja? Da kommen die Broncos nicht drum herum. Und dann war halt auch schnell klar, das waren ja, glaube ich, nur 6 Tage zwischen dem Release und der Nachricht, die er selber publik gemacht hat. Ich hatte dann ein bisschen recherchiert, er hat sich mit Mike Tomlin getroffen, jetzt vergangenen Freitag, 2 Tage bevor er dann quasi gesagt hat, Leute, Jahr 13, Pittsburgh, neue Chance, here we go. Und er war sehr überzeugt. Er war auch in New York bei den Giants, hatte da einen Visit. Er fand, glaube ich, aber die Gesamtsituation in Pittsburgh für ihn passender, was ich absolut nachvollziehen kann, auch wenn man so rein auf das Spielerpersonal dann guckt. Aber auch, glaube ich, was die Coaches anbelangt, finde ich, also. Ich bin immer noch ganz high, wenn es darum geht, Mike Tomlin zu verkaufen. Ja, und er bekommt jetzt von den Steelers 1,21 Millionen Dollar. Das ist quasi nichts. Und ich
Minimum.
glaube, Pittsburgh kann dieses Risiko zu Recht eingehen. Die Fanbase liebt Kenny Pickett nicht gerade. Die Coaches sind meiner Ansicht nach auch nicht so hundertprozentig hinter Kenny Pickett. Es wird jetzt erstmal verkauft, als wird ein interessanter Quarterback-Battle im Trainingscamp. Aber wenn Russell Wilson Kenny Pickett nicht ausstechen kann, na, dann ist seine Zeit nun wirklich abgelaufen. Und nach dem, was er letztes Jahr in Denver gezeigt hat, glaube ich schon, dass er der Starter wird. Und dann ist das für Pittsburgh ein sehr überschaubares Risiko mit knapp über 1 Million Dollar. Zudem, die Steelers wollen viel laufen, eigentlich, das ist ihre Natur, mit, wie heißt er? Warren?
Zum
Ne?
Beispiel, ja.
Ja, und Harris. Und das Risiko ist absolut wert. Und für Wilson ist es doch ideal. Er bekommt nochmal eine Chance bei einem Team, was letztes Jahr in den Playoffs war, mit Kenny Pickett und viel Stückwerk in der Offense 10-7 gegangen ist. Also da kann man ja sagen, die Division ist schwer, aber warum kann Pittsburgh nicht wieder in die Playoffs kommen, wenn sie Russell Wilson haben? Ja, der muss halt mindestens mal das spielen, was er letztes Jahr in Denver gespielt hat. Dann hat er mit 35 Jahren und nach 3 eher schlechteren Saisons auf jeden Fall noch mal einen sehr, sehr guten Spot gefunden, wo er spielen kann. Also ich muss sagen, das ist ein guter Move für Wilson und für Pittsburgh ist das Risiko absolut wert.
Ja, denke ich
Wie siehst
auch.
du es?
Ja, denke ich auch, Tobi. Es ist ja die Frage immer, was bezahlt man dafür? Wenn ich für einen Russell Wilson 150 Millionen Dollar garantiert auf 3 Jahre auf den Tisch legen muss, dann sage ich, schlimm, wenn ich für
Dann hätte
den
ich gesagt, das ist ein Scheiß-Move, ja.
mehrere First-Round-Picks abgeben muss und so, oh Gott,
Also,
nach dem, was wir
erzähl
jetzt
mir nicht, das hat
zuletzt,
in den letzten Jahren jemand gemacht, oder? Das hat doch
genau,
keiner
nach
gemacht in
dem,
den
was ich
letzten Jahren.
jetzt zuletzt gesehen habe. Man darf auch nicht erwarten, dass man den Russell Wilson aus Seattle nochmal bekommt. Ja, das ist immer verhängnisvoll, wenn man daran denkt, ja, wir bekommen jetzt den Spieler von vor 3 Jahren. Der ist jetzt Mitte 30 und das wird wahrscheinlich nicht besser unbedingt seine Leistung. Ne? Es gibt manchmal Quarterbacks, Brady, Rodgers hatte auch nochmal ein paar starke Jahre, Ende 30, aber das ist ja nicht die Regel. Ne? Das darf man nicht erwarten.
Ja.
Nur, es ist natürlich auch immer die Frage, das Risiko, wenn ich jetzt nichts im Prinzip in NFL-Standard, also für mich ist 1 Million schon noch ein bisschen was, aber für eine Franchise, für einen Quarterback ist es nichts. Ja, das ist das Minimum. Und wenn ich dafür Russell Wilson bekomme und mir den im Trainingcamp angucken kann und sagen kann, hier, komm, Competition, ich schaue mir an, wie er reagiert, wie die Spieler auf ihn reagieren, ob er das Team gut führen kann. Und wenn er, und letztes Jahr war er besser als Pickett, wenn er das schafft, dann
Ja.
ist es sein Team und dann kannst du mit ihm da arbeiten und kannst vielleicht nach dem Jahr sogar sagen, okay, wir halten dich jetzt. Er wird zufrieden sein, weil er die ganze Kohle noch von Denver bekommt. Die haben 80 oder was, 85 Millionen Dead Cap jetzt auf 2 Jahre, weil sie da raus müssen aus dem Vertrag. Und die bezahlen jetzt Pittsburgh den Quarterback im Prinzip. Und für Wilson ist auch, er geht zu einer klasse Organisation. Ja, es ist eine der Organisationen, du hast gesagt, Trainer, auch ein paar Möglichkeiten auf Receiver und ne, warum nicht? Warum nicht versuchen, da jetzt nochmal was zu leisten? Wie du auch sagst, wenn er es nicht schafft, im Training daran vorbeizukommen und er nur der Backup ist, ist auch nicht schlimm für Pittsburgh, ja? Dann hast du halt irgendwie 1 Million für einen Backup-Quarterback ausgegeben. Also für die Steelers ist es, denke ich, ein guter Move. Ja, Wilson für 45 Millionen, für 50 Millionen, nein, danke. Für 40 Millionen, nein, danke. Für 1 Million, absolut, ja. Und gerade wenn ich keine gute Quarterback-Situation hatte wie die Steelers und wenn ich auch nicht die Möglichkeit habe, an einen guten Quarterback im Draft zu kommen. Wenn ich jetzt Chicago bin oder wenn ich Washington bin, dann will ich mir
Ja.
nicht Russell Wilson da hinsetzen und dann gibt es Probleme, dann hole ich den Rookie und ich weiß nicht, wen ich starten soll oder so. Nein, aber in der Situation jetzt, vielleicht kann ich damit auch meinem Quarterback, den ich habe, meinem Jungen mal ein bisschen Feuer noch unter dem Hintern machen und der kommt nochmal und merkt jetzt, oh, ich muss hier mehr tun, weil verliere jetzt gerade meinen Job, ne? Das kann ja auch dazu führen. Also ich finde es von allen Seiten beleuchtet eigentlich gut für Pittsburgh, gut für Russell Wilson und ja, Denver ist natürlich eine traurige Nummer. Das ist einer der schlimmsten Trades jetzt der letzten Jahrzehnte mit Seattle gewesen. Absolut Desaster, da jetzt rauszugehen und diese ganzen Salary Cap Hit jetzt zu bekommen dieses Jahr und nächstes Jahr, ja, macht schwer dann auch ein gutes Team aufzustellen in Denver und die müssen sich jetzt komplett neu organisieren.
Ja. Also wird ja leider, also rein die Finalpaarung schwierig, dass das funktioniert, aber auch natürlich ist der Super Bowl in New Orleans, aber Träumchen wäre auch Super Bowl zwischen Seattle und Pittsburgh und das Ganze in Denver, ja, so vor den Augen der Broncos. Also,
Ja, die spielen, also Pittsburgh spielt gegen Denver dieses Jahr, ne?
ja, habe ich auch schon nachgeguckt. Ich bin
Also.
schon hier, ich bin schon jetzt hyped. Aber ich muss auch dazu sagen, als letzten Satz noch zu dem Wilson-Thema, ich war ja auch ein bisschen mehr hyped als du, als er dann dahingegangen ist. Ich habe gedacht, dass dieser Tapetenwechsel und Denver, dass ihm das eigentlich guttun würde und das hat halt alles nicht funktioniert. Nicht alles davon war, glaube ich, Russell Wilson geschuldet, aber ein bisschen Skepsis ist angebracht, aber hier ist das Risiko, wie du sagst, halt einfach minimal. Und ja, Pittsburgh, die sitzen da 20 im Draft, ne, in der ersten Draftrunde und die werden wahrscheinlich klassisch nochmal weiter ihre Defense polstern mit dem First-Round-Pick, weil,
Für einen Linebacker oder Pass Rusher.
ja, genau, zwei, du hast ja zwei
D-Liner.
Running-Backs, Receiver hast du hast ein Tight End, klar, die O-Line, ne, das ist auch immer noch, wo du investierst. Also, wenn es kein O-Line-Pick wird, dann geht es natürlich wieder in die Defense, wohin auch immer. Und dann wird das nicht angenehmer, dieses Steelers zu spielen. So, jetzt kommt der nächste Punkt in Segment 2, vor dem ich mich ehrlich gesagt seit gestern schon ein bisschen fürchte, Christian, weil wir ganz viel zu sortieren haben. Wir müssen das irgendwie zügig durchbringen.
Ja.
Zügig in Anführungsstrichen natürlich. Wir sortieren mal. Ich lese erst mal ein bisschen vor und dann wird euch der Christian mal so seine ersten Einordnungen dazu geben. Vor allen Dingen muss der Christian sich dann überlegen, wie er das jetzt alles abarbeiten will. Ob
Ja,
Stück
ich
für
mach das
Stück
schon.
oder in einem Ranking oder. Er hat sich schon was überlegt. Ich sehe es ihm schon an. Also, der Running Back Markt hat mächtig Fahrt aufgenommen zum Start der Free Agency. Saquon Barkley spielt künftig für die Eagles. Josh Jacobs für die Packers. Tony Pollard für die Titans. DeAndre Swift für die Bears. Austin Ekeler für die Commanders und Zach Moss für die Bengals. Deswegen sollten die Bengals eigentlich Joe Mixon rausschmeißen. Der ist aber jetzt getradet worden plötzlich nach Houston und Aaron Jones wurde in Minnesota, in Green Bay entlassen und er landet in Minnesota für ein Jahr und 7 Millionen Dollar. Also nach Release neue Teams gefunden und heute kam die Nachricht, auf die alle gewartet haben und die sich auch am Wochenende schon so ein bisschen angedeutet hat.
Geil.
The King is on the move. Derrick Henry zu den Baltimore Ravens. So, ganz viel Running Back und ganz viel Dollares. Ich habe auch die Auflistung, wer was bekommt. Christian, erzähl erstmal ein bisschen. Was
Ja,
findest du
erstmal.
sinnvoll, was findest du dämlich?
Ja, ich finde erstmal generell finde ich es cool. Es ist eine Menge Action und es sind auch ein paar interessante Paarungen dann dabei. Also erstmal King Henry nach Baltimore zusammen mit Lamar Jackson ist doch geil. Das finde ich erstmal geil, weil in den letzten Jahren war einfach Henry, der hatte so coole Läufe, hat Spaß gemacht, den sich wirklich anzuschauen als Running Back. War einer der Running Backs, der wirklich einen Unterschied gemacht hat, wo man gemerkt hat, Mann, der wird immer besser, umso mehr er da Möglichkeiten hat im Spiel und zum vierten Quarter hin und hat diese langen Läufe da noch. Und er hat auch immer noch gut gespielt jetzt die letzten Jahre, obwohl er jetzt schon älter ist, ist jetzt 30 oder wird 30 auch. Für diese magische Grenze auch für Running Backs, aber hat letztes Jahr mit einer schlechten O-Line in bei den Titans dann trotzdem noch gute Leistungen gebracht und spielt jetzt bei den Ravens, die gerne laufen und die Lamar Jackson am Quarterback, der auch läuft und die beiden zusammen sind da irgendwie spektakulär im Backfield. Ich stelle mir das irgendwie gut vor. Ich habe da ja Spaß dran und das ist nicht ein riesig großes Commitment auch für Baltimore. Er ist also bezahlbar. 2 Jahre hat er, glaube ich, Verträge bekommen und eine einstellige Garantiesumme. Ich glaube, 9 Millionen waren das garantiert oder sowas, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe bei den ganzen Zahlen.
Ja, er ist jetzt,
Ja.
ja. Also er
Das
hat
ist
Total Guarantee 9 Millionen Dollar, 2 Jahre 16 Millionen. Er ist
doch.
30,
Er
30
kriegt
geworden.
nochmal, ja,
Ja.
er kriegt nochmal was Geld, aber er will ja auch bei dem Team spielen, wo man auch was reißen kann, denke ich mal. Er hat ja
Ja.
auch in seiner Karriere schon ein bisschen was verdient. Und in Baltimore stehst du nochmal im Spotlight, spielst bei einem Team, was in den Playoffs war, mit Lamar Jackson zusammen.
Ja,
Kannst jetzt nochmal 2 Jahre. Ist ein geiler Match, finde ich.
Fühlt
Dann,
sich für Baltimore auch ganz gut an, glaube ich, ne? Also es gab ja dieses
ja.
Playoff-Spiel, wo Henry über sie drüber gelatscht ist, einfach konsequent in der zweiten Halbzeit vor ein paar Jahren. Jetzt kannst du das. Ich kannst du, also, es ist nicht mehr
Umso mehr
derselbe
nicht.
Derrick Henry, das muss man auch schon dazu sagen. Aber ich freue mich schon, wenn die beiden dann da irgendwie in der Formation stehen und der Snap geht an Derrick Henry, der den Ball
Definitiv.
werfen kann und er wirft dann auf Lamar Jackson einen Touchdown-Pass. Ja?
Auch möglich. Also
Oder
Trickspielzüge
macht
sind ja
den
auch drin.
Handoff zu Lamar Jackson. Und also da können die Kollegen in Baltimore jetzt richtig funky abgehen. Mal schauen, was daraus wird.
Dann Barkley, der ja für die Giants gespielt hat, der da
Divisional Move. Der stinkt ein
Franchise-Player
bisschen.
eigentlich
Der
ist,
stinkt ein
wo
bisschen,
die
Christian.
Eagles sagen, komm, komm
Ah!
zu uns, ja,
Ah!
reiben es den Giants ein bisschen rein mit
Oh!
den Fans, der kommt, geht zu den Eagles, zu den verhassten Eagles rüber, was ja auch
Hast du es
irgendwo.
mitbekommen? Direkt der Twitter-Beef mit Tiki Barber. Tiki Barber,
Ja.
die alte Giants-Legende, direkt gesagt, du bist für uns
Ja.
gestorben. Und für mich sowieso, aber jetzt auch für uns alle hier in New York. Boom. Ja.
Aber es sind Emotionen dabei, aber für ihn natürlich auch, man muss sagen, bei den Eagles ist der Erfolg wahrscheinlicher. Die sind am Ende der letzten Saison natürlich richtig abgestürzt, aber man darf nicht vergessen, insgesamt eine talentiertes Roster overall, junger, guter Quarterback bei den
Ja.
Giants mit Daniel Jones, Fragezeichen und lief nicht so gut. letztes Jahr. Also Eagles irgendwo mit einer guten O-Line eigentlich auch Möglichkeiten für Barkley dann gut zu spielen. Also stelle ich mir auch ganz interessant vor. Er hat noch relativ viel garantiert bekommen, deutlich mehr als Henry. Von daher ist,
26.
ja, das
26
ist
von
schon,
37,75 sind
ne,
garantiert.
das ist ja schon mal ein Commitment. Das heißt ja schon mindestens 2 Jahre muss er da spielen. Das ist ja kein Einjahresvertrag oder so. Also das ist schon mal ein bisschen was. Ein bisschen ungewöhnlich für die Eagles auch, die nicht so viel in die Running Back Position eigentlich investiert haben die letzten Jahre, aber die jetzt mal so einen Move machen. Und Barkley ist natürlich schon ein guter Spieler.
Ja.
Ja.
Also ist ja interessant zu beobachten natürlich, wie sich so Dinge auch dadurch verändern. Ne? Mit einem Henry wird Lamar Jackson jetzt doch noch ein Pocket Passer, wird Jalen Hurts jetzt irgendwie auch fast gänzlich aufs Laufen verzichten, weil man hat jetzt einfach da auch oder nutzt man das halt auch für andersrum einfach zu seinem Vorteil? Muss man gucken. Ich bin nicht überrascht gewesen, dass es Philadelphia für ihn wird. Ich bin trotzdem irgendwo irritiert, dass es dieser Wechsel innerhalb der Division ist. Es ist kein Trade. Du machst es halt nicht, weil du Bock hast, mit dem Divisionsrivalen einen Trade zu machen oder dazu gezwungen wirst, sondern der Spieler entscheidet sich aus freien Stücken, weil er nicht mehr gebunden ist. Und dann stinkt die Sache natürlich für die einen und die anderen lachen sich schlapp und vergessen natürlich auch ganz schnell, so eine Eagles-Fanbase vergisst natürlich auch ganz schnell jedes 100-Yard-Game, was er ihnen mal um die Ohren gehauen hat in den letzten Jahren oder so, rucki-zucki und sagen dann, okay, ja, geil, jetzt freuen wir uns, er ist bei uns. So schnell geht das.
Ja, einen anderen Move, den man auch nicht gesehen hat. Also mit Barkley zu den Eagles habe ich nicht gesehen. Viele andere glaube ich auch nicht. Und Jacobs zu den Packers, glaube ich auch
Wow.
kaum einer vorher gesagt. Ne?
Ja.
Warum machen sie das? Ist ein junger Spieler immer noch. Ne? Er ist 3 oder fast 4 Jahre, glaube ich, jünger als Aaron Jones, den sie dann entlassen haben. Die wollten ja bei Aaron Jones, wollten ihn eigentlich gerne behalten, wollten aber sein Gehalt natürlich irgendwo runterkriegen und wollten da eher so in den, ja, 6 Millionen Dollar-Bereich. Und das hat er dann nicht akzeptiert. Er hat letztes Jahr schon weniger verdient und hat gesagt, hör mal, ich habe solche gute Leistung gebracht Ende der Saison. Und dann hat das nicht mehr gepasst. Und dann, okay, wir gehen jetzt hin und holen Jacobs. Geben ihm 4 Jahresvertrag. Das sieht erstmal viel aus. 4 Jahre, 48 Millionen. Garantiert davon ist quasi nur das erste Jahr, mehr oder weniger. Ne? Es sind, glaube ich, 14 garantiert oder sowas von den 48 oder 12,5 ist der
Zwölfeinhalb
Signing Bonus.
tatsächlich nur.
Ja, und dann gut, das erste Jahr, das Salary wird er wahrscheinlich, wird er ja auch verdienen. Ne?
Ja.
Also, aber es ist quasi ein Einjahresvertrag wirklich so Franchise-Tag-Level, ja, gut bezahlt für einen Running Back, aber danach können sie dann quasi gucken, wenn er gut spielt. Ich glaube,
Ein
2 Jahre
Opt-out, ja.
sind relativ wahrscheinlich, aber danach, nach den 2 Jahren, das ist dann halt wie so Option, ne? Du kannst ihn dann für die 12 Millionen weiter beschäftigen, musst es aber nicht, ne? Wenn der am
Ist team
Ende
friendly, oder?
ist dann teamfriendly, ja. Also das ist okay. Man muss jetzt sehen, wie bewertet man Jacobs? Ist das der Spieler von vor einem Jahr, wo er der Rushing Leader in der NFL war, richtig gut? Oder letztes Jahr dann in der, also das war in der 22. Saison, ne? Oder in der 23. Saison, wo er bei den Raiders schlecht gespielt hat, zum Teil wenig Yards hatte, auch verletzt war ein paar Spiele. Den Spieler, dafür sind 12 Millionen natürlich viel. Wenn es der Rushing Champion ist aus 22, dann ist es ein ganz guter Deal. Das wird man jetzt sehen in den nächsten, ja, diese 2 Jahre, denke ich mal, die er auf jeden Fall dann spielt,
Ja.
in Green Bay. Er ist jung genug, ja, wie gesagt, er ist
26.
wesentlich jünger als Jones, ne, der 29 ist, dieses Jahr noch 30 wird. Deshalb machen sie es, ist verständlich, ist ein guter Back. An sich habe ich mit dem Vertrag kein Problem, aber dass man Jones abgibt, der dann für 7 Millionen in Minnesota unterschreibt, das heißt, du bezahlst jetzt 5 Millionen mehr dieses Jahr für Jacobs als für Jones, der letztes Jahr recht gut war. Ja, Jones ist auch immer mal verletzt, also kann man irgendwo nachvollziehen, aber ist auch ein bisschen bitter für die Green Bay Fans, weil Aaron Jones auch ein richtig guter Spieler war, ein richtig
Guter
guter
Typ.
Running Back war, richtig guter Typ war. Den in Minnesota zu sehen, das tut schon ein bisschen weh. Jacobs kann gut werden, ist kein schlechtes Signing, aber ein bisschen überraschend und ich bin jetzt nicht total begeistert davon, dass man dafür Jones und Dylan jetzt ja verloren hat. Ne?
Ja, ich habe noch eine schöne Schöne Auflistung für dich. März 21, Aaron Jones unterschreibt einen Vierjahresvertrag über 48 Millionen Dollar mit Green Bay. Davon sind 13 Millionen garantiert. März 2024, Josh Jacobs unterschreibt einen Vierjahresvertrag mit über 48 Millionen Dollar in Green Bay mit 12,5 Millionen garantiert. Und darunter steht hier in dem schönen Tweet: The Running Back Market in a Nutshell. Und
Ja.
also, wir haben jetzt gesehen in dieser Free Agency-Periode viele Running Back-Namen, Leute, die einen Namen haben. Wir erzählen es seit Jahren, es ist immer schwierig, der Markt für Running Backs. Du siehst es ja jetzt, völlig zu Recht geht keiner an diesen McCaffrey-Schnitt ran. Barkley kriegt 12,58 im Schnitt von diesem Deal über 3 Jahre. Und
Jakobs 12, das ist
genau,
ja
und die
so
anderen, über
dieses.
die wir reden, haben maximal halt einen Achterschnitt, ne? Wie Swift oder auch Pollard. Die haben beide 3 Jahre für 24 Millionen Dollar bei ihren neuen Teams unterschrieben. Damit wären wir auch schon bei den anderen. Ich finde ja, Barclay und Jacobs, Henry natürlich auch vom Namen her, sind irgendwie so die Leuchttürme in dieser Klasse. Aber wie findest du denn Pollard zu den Titans und Swift zu den Bears?
Ich bin bei beiden nicht so riesig begeistert, ehrlich
Hm?
gesagt. Warum? Ich kann es für die Teams nicht so ganz nachvollziehen. Also, wenn ich ein Team wie die Titans bin, ich muss mich ja komplett neu sortieren eigentlich. Und ist es da nicht besser, Running Backs zu draften und da günstig anzufangen? Pollard in Dallas, er hat da als Backup gut agiert und alle waren begeistert und gesagt, dem müssen wir die Möglichkeit geben, hat auf dem Franchise-Tag letztes Jahr gespielt, ne? Und war da aber irgendwo enttäuschend, konnte diese Workload, ne, also diese ganzen Läufe dann irgendwo nicht zu mehr Produktivität auch verwerten, ist insgesamt dann abgefallen und Dallas will ihn nicht weiter verpflichten. Und dann
Ja.
sagt man als Tennessee, ja, den Spieler müssen wir haben, der jetzt schon ein paar Jahre in der Liga ist, der letztendlich erfolgreich war. Also ist für mich nicht so ganz klar. Auch wenn es nicht so wahnsinnig teuer ist, ist so ein bisschen, ja, wir müssen Henry jetzt ersetzen, wir holen jetzt Pollard, aber nee, warum muss man den ersetzen? Dann in dem Fall würde ich eher mit jüngeren Spielern, mit einem Draftpick gehen. Findet man da nicht jemanden in der dritten Runde? Also als Titans hätte ich es nicht unbedingt gemacht.
Ja, ich meine, den Titans ist natürlich auch so ein bisschen ein Umbruch durch diese Tannehill-Henry-Ära, die jetzt zu Ende gegangen ist. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein Riesenfan davon, aber ich finde den Pollard-Deal oder dieses Pollard-Signing bei dem Team, wo du jetzt auch wieder irgendwie so einen Neustart machst, na, ich finde irgendwie besser als den Swift-Deal. Swift ist für mich halt irgendwie der Inbegriff des Running Backs, von dem ich nicht weiß, was ich kriegen werde, oder? Also, das ist halt
Ja.
so, der knallt dir mal 130 Yards zu Fuß raus und 2 Touchdowns, aber der ist halt dann auch wieder einer, den du dann wieder 4, 5 Spiele irgendwie ja, we weniger siehst. Ich bin von beiden jetzt nicht so begeistert. Ich finde den Pollard-Deal irgendwie noch besser. Natürlich, die Titans können es machen, Christian. Die haben so viel Cap-Space. Da sind die 24 Millionen für 3 Jahre, also 8 Millionen jetzt gegen den Cap dieses Jahr für Tony Pollard, okay, man versucht natürlich den Spieler zu bekommen, der in Dallas irgendwie flashy war und nicht der letztes Jahr dann schon wieder ohne Ezekiel Elliott eigentlich mit dieser Rolle nicht zurechtgekommen ist. Und das ist halt quasi ja die Rolle, die er jetzt auch wieder bekleiden muss. Also als Mann im Schatten von Zeke hat er großartig aufgetrumpft und Zeke den Rang abgelaufen, was
Ja.
dazu geführt hat, dass Elliots Zeit in Dallas zu Ende gegangen ist. Mal gucken, wie es jetzt wird. In Tennessee, ich sehe mehr Produktion bei Pollard als bei Swift und deshalb auch ja, mehr Reward einfach für Tennessee als für Chicago von dem jeweiligen Running Back. Vielleicht noch schnell zu Austin Ekeler und Zach Moss, bevor wir zu den anderen Kandidaten noch kommen, also Mixon und Jones, machen wir nochmal die zwei im Doppelpack. Ekeler, Christian 29, nicht mehr die Explosivität. Hätte ich gedacht, vielleicht auch andere Teams interessiert sind, wird bald 29. 2 Jahre, 8,3 Millionen ist eigentlich für jemanden, der ja so viele Scrimmage-Yards noch hatte vor 2 Saisons, fast ein Schnapper. Macht das irgendwie Sinn? Also für die Commanders schon. Du versuchst aus dem noch irgendwie Football rauszupressen, aber macht es für ihn Sinn, bei den Commanders zu spielen? Und bei den Chargers hat er ja schon irgendwie immer gelitten, weil die nichts Playoff-mäßig auf die Reihe gekriegt haben.
Hätte er vielleicht auch lieber, ich glaube, er hätte lieber ein anderes Jahresgehalt und er hätte vielleicht auch lieber ein anderes Team, aber es gab, glaube ich, da für ihn nicht so viele Möglichkeiten. Das ist ja generell bei Running Backs die Frage, wann der Salary Cap ist so gestiegen und die Running Back Gehälter sind im Prinzip stagniert, mehr oder weniger. Und irgendwann
Immerhin sind sie stagniert, sie sind nicht weiter
nicht weiter
geschrumpft.
gefallen, ja. Aber irgendwann ist natürlich auch so, dass man dann auch wieder sagt, okay, das ist ein Wert, jemanden zu haben, der ein guter Running Back ist, wie jetzt ein Barkley oder so. Wenn ich dann 12 Millionen bezahle, was kriege ich für den sonst einen Inside Linebacker oder da kriege ich nicht mal einen halben Pass Rusher für, einen richtig guten, dann lohnt sich das vielleicht doch. Der hat einen Jacob oder so doch mehr Impact oder einen Aaron Jones auf so ein Spiel für 7 Millionen als der dritte Receiver, den ich dann für 7 Millionen bekomme oder so. Und so muss man das vielleicht hier auch sehen. Das ist dann irgendwo ein Eckler, der ja okay ist, aber das sind natürlich dann auch irgendwo Gehälter. Der Name ist zwar bekannt, aber wenn man jetzt den Vertrag sich anguckt, wenn das der ein Receiver, wer würden wir da gar nicht drüber sprechen, ja? Also das ist dann
Ja.
irgendwo der dritte Receiver, der da irgendwo einen Vertrag unterschrieben hat, dann würde man das in also einem Satz erwähnen. Und bei Washington, ich glaube, es macht nicht so einen riesen Unterschied, ehrlich gesagt. Da kommt es eher darauf an, was machen sie im Draft, wie wird die Offense überhaupt aussehen. Wenn du dann so einen Back hast, der auch gut fangen kann, ist für einen jungen Quarterback vielleicht auch hilfreich. Und deswegen ist der Move bei den Summen ist es nicht mehr würde ich jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Da wird man sehen, was man davon hat.
Ja.
Aber das ist ja jetzt nicht ein Todd Gurley-Move, wo man sagt, boah, da haben wir in 2 Jahren ein Problem mit unserem Salary Cap wegen oder so. Ja, das sind Sachen, die kann halt so eine Franchise wie Washington auch machen, in Eckler da ein paar Millionen investieren.
Ja.
Also bin ich relativ neutral, muss ich
Moss
sagen.
für die Bengals und dafür Mixon entlassen wollen und dann ihn später doch zu traden, fand ich ein bisschen wild. Also Moss hat als Replacement für Jonathan Taylor ganz gut in Indianapolis funktioniert.
Ja.
Aber Mixon, der eigentlich auch noch eine ganz gute Produktion hatte, ja,
Ich habe jetzt das Gefühl,
Fantasy-mäßig
irgendwie.
ging er mir ein bisschen auf den Sack in meinem Team. Habe jede Woche überlegt, ihn zu traden, habe aber auch keinen Abnehmer gefunden. Dann hat er mir noch ein paar gute Spiele gemacht. Aber wenn man das so sich so überlegt, also ist das für dich irgendwie nachvollziehbar, Moss für Mixon in Cincinnati?
Ein bisschen jünger, ne? Also ich glaube, das ist auch 1 Jahr oder 2 Jahre jünger. Ich finde, es war, glaube ich, gar nicht so viel. Waren 2 Jahre jünger oder so. Aber es ist, ich habe am Ende das Gefühl, dass Houston den besten Deal gemacht hat. Du hast dann Mixon, nimmst den quasi dann so ab, so, ja, bevor ihr den entlasst, dann
Ja.
tradet den doch zu uns
Ja.
und hast dann eine Running Back Option,
Ja.
die vielleicht nicht so schlecht ist. Also das für Cincinnati ist es ja irgendwie so ein, ja, ein bisschen seltsamer Move, ehrlich gesagt.
Ja, habe ich jetzt auch irgendwie erst nicht so richtig verstanden. Ich war auch irritiert, als ich es gelesen habe, dass sie ihn entlassen. Ich habe mich heute auch ein bisschen für Joe Mixon gefreut, dass er jetzt da auch irgendwie. Es ist auch nicht bei irgendeinem langweiligen Team, ne? Also mit
Nee, in Houston ist er ganz
CJ
geil.
Stroud da zu spielen unter
Ja.
DeMeco Ryans und so, das ist schon okay. Und Aaron Jones, Christian, du hast eben schon gesagt, so ein bisschen über den Release, jetzt Minnesota, das ist auch natürlich dann wieder so, ja, du weinst ihm ein bisschen hinterher,
Ja.
deutest du gerade an,
Ja.
würde ich jetzt aus Packers Sicht auch, wobei ich Josh Jacobs schon auch auf
Ist auch
jeden
ein
Fall,
guter
das ist
Spieler,
das
ne?
Risiko auch wert, finde ich,
Ja.
Jacobs zu holen. Und das macht's auch, macht die Offense auch wieder nochmal spannender, finde ich. Ich bin gespannt, was Jacobs da machen kann. Aber Aaron Jones in Minnesota, nochmal ein One-Year-Deal für 7 Millionen, für ihn gut. Und Minnesota hat natürlich da jetzt nochmal.
Guten Spieler
Ja.
geholt, ja. Also wenn er fit ist, ist er einer der besten Backs der Liga. Das hat er am Ende der letzten Saison nochmal gezeigt. Und für 7 Millionen ist das absolut fair. Bei ihm ist halt immer nur, dass er gesund bleibt und fit bleibt. Ne? Er hat einige Spiele letzte Saison auch wieder verpasst. Er hat in seiner Karriere immer mal wieder auch Probleme gehabt, wenn er dann zu viele gespielt hat oder hatte immer mal mit Verletzungen zu tun. Das ist es einfach. Man muss ihn, glaube ich, in einem ja, Backfield mit einem anderen zusammen, ja, irgendwo ein bisschen managen, so, ja, dass man ihn nicht zu sehr belastet und dann aus der Garage holt für die wichtigen Spiele vielleicht oder für die wichtigen Situationen. Das ist eine Coaching-Frage, aber für 7 Millionen Aaron Jones, nachdem was er letzte Saison gespielt hat, finde ich gut für Minnesota. Ist ja kein langfristiges Commitment, ist ein Jahr, die können sich das angucken. Und war das für ihn eine Motivation in Minnesota dann vielleicht auch zweimal gegen die Packers zu spielen, nach dem Motto, ihr habt mich jetzt hier entlassen, habt mich jetzt zwar bezahlt und auch ich habe lange Jahre bei euch gespielt, aber mir jetzt am Ende nicht den Respekt gegeben, den ich vielleicht verdient habe. Weiß ich nicht. Wird man sehen, wie er dann gegen Green Bay spielt. Ich finde es ein bisschen schade, dann natürlich, wenn jemand, der Jahre dabei war und auch wirklich gut gespielt hat, jetzt zu einem Divisionsrivalen geht. Ich hätte jetzt lieber gesehen, er geht irgendwo in die AFC oder so. Aber okay, ja, für ihn 7 Millionen immerhin noch und mal gucken, was er in Minnesota macht.
Ein paar Namen, die stand jetzt, wo wir gerade an diesem Punkt unserer Aufnahme sind, noch nicht unter Vertrag. Es gibt jetzt nicht mehr unbedingt die großen Starter, aber es gibt noch ein paar interessante Backups. Und dann denke ich auch zum Beispiel an die Rams, die hinter Kyren Williams vielleicht noch einen guten zweiten Running Back gebrauchen können. Mattison, der auch in Minnesota war, und Akers, der ja zuletzt von den Rams nach Minnesota ging, beide noch frei. Dobbins, der kommt von der Verletzung zurück, weiß ich, aber sicherlich auch vom Talent nicht so schlecht, der früher in Baltimore gespielt hat. Dylan hast du eben schon erwähnt.
Ja, von
Finde ich
Packers.
also ein AJ
Backup
Dillon
oder.
hinter Kyren Williams mit der neu formierten Rams O-Line fände ich dann auch nochmal ganz nett. Mit Quadzilla. Da gibt's auch so ein paar. Also auch natürlich Leute, die ja sich nicht so weiterentwickelt haben wie gehofft. Ne? Ob das jetzt ein Clyde Edwards-Helaire ist. Ja, so Veteranen auch wie Jerick McKinnon oder auch. Ja, Ezekiel Elliott, weiß nicht, was man aus dem noch rausholen kann. Damien Harris, auch noch vielleicht ganz spannend. Also da gibt es auch so ein paar. Ich bin gespannt, wer sich noch einen brauchbaren Backup angelt. Aber das Running Back Domino am Montag, dem ersten Tag der Free Agency, zumindest ersten Tag der Tampering Periode, war schon extrem krass. So, das haben wir jetzt alles mal ein bisschen sortiert. Und dann gehen wir in Segment 3.
Ja.
Meine Güte, schon wieder ein langer Podcast hier. Fast eine Stunde
So.
und wir sind erst bei Segment 3. Aber jetzt wird es ein bisschen schneller gehen, glaube ich. Wir spielen Grade the Move, Christian. Und zwar, wir verteilen einfach amerikanische Schulnoten für ein paar Free Agency Signings, die wir uns rausgepickt haben, die teilweise sicherlich auch eine Headline wert wären, teilweise auch einfach so, nicht unter den Tisch fallen sollten. Und ich lege mal vor, Gardner Minshew, Quarterback, Las Vegas Raiders.
A ist für mich B.
B, okay.
Ja, B. Warum?
Ja.
Er ist ein Backup. Ja, er
Ja.
ist ein Backup. Und wenn das deine einzige Option auf Quarterback ist, dann ist es zu wenig. Für die Raiders ist mir das noch zu wenig. Ja, die brauchen noch was. Aber auf der anderen Seite, wenn du schon mal einen Minshew hast und du hast einen Rookie oder so, dann ist es okay. Ja, also für mich ist es ein B. Es kann nicht ein einziger Plan sein, aber Minshew ist als Backup. Zweiter Quarterback, wunderbar.
Ja, für mich ist nur ein C tatsächlich, weil du hast Aiden O'Connell und Gardner Minshew, das begeistert mich jetzt beides nicht so
Es
restlos
kann ja
als
nicht
du.
alles sein, sorry,
Ja,
es kann nicht alles sein.
du bist im Draft bist du die Nummer 13 und wir haben eben über Minnesota und Denver gesprochen und die vielleicht noch irgendwo Teams von weiter hinten auch noch irgendwie einen Jump versuchen werden. Also keine Garantie, dass du da irgendwie einen Rookie-Quarterback dieses Jahr noch abgreifen kannst, wenn du nicht selber deinen Arsch in der Draft oder nach oben bewegst. Also für mich ist das nur ein C. Ja. Minshew war als Vertretung für Anthony Richardson in Indianapolis zumindest in einigen Phasen ein Mini-Fitzpatrick, ja, also unterhaltungswert und hat mal Spiele gewonnen, aber sorry, das ist nur ein C.
Okay, hartes Grading vom Tobi hier. Okay.
Ja.
Christian Wilkins, Defensive Tackle, geht zu den Raiders, Tobi.
Ja, auch Raiders. Und das ist wiederum was ganz anderes. Das ist nämlich für mich ein A. Ich habe auch fast überlegt, ein A-Plus draus zu machen, aber ich bin bei A. Ein Defensive Tackle mit 9 Sacks und 23 Quarterback-Hits in 2023. Und er bildet jetzt ein ganz nices Tandem mit einem gewissen Max Double X
Ja.
Crosby bei den Raiders. Ja. Der Mann, der es quasi geschafft hat, den Coach zu behalten, den eigentlich ja das Front Office schon wieder loswerden wollte. Und dann hat der Crosby gesagt, also ich bin der Erste und nehme einfach 17 andere mit, die dann irgendwie hier auf die Barrikaden gehen. Also behalten wir mal lieber den Coach, das haben sie gemacht. Und jetzt hat Max Crosby auch noch einen Christian Wilkins an seiner Seite, der sich schon weiterentwickelt hat, ne? Und für mich ein A.
Ja, für mich ist es ein B, sagen wir mal,
Okay.
weil ja, also es ist ein guter Move, es ist ein,
Ist hier zu teuer, ne?
ja, ist interessant in der D-Line, genau zusammen mit Crosby. Es ist natürlich Free Agency, ist teuer, ne? Es ist extrem teuer und von daher, er ist ein sehr guter Spieler, aber er ist ja nicht ja, Aaron Donald oder so, ne? Also er ist jetzt nicht oder Chris Jones bis jetzt in seiner Karriere. Also von daher nicht schlecht, gut, aber ein bisschen teuer doch.
Ja, in diesem Jahr noch nicht, 11,5 Millionen, aber danach schlägt es mit über 30 zu
Ja,
Buche.
das ist.
4 Jahre 110, 57,5 garantiert. Und nochmal 20,25 nächsten März garantiert. Na gut. Der dritte in unserer Reihe, jetzt wird es interessant, Xavier McKinney, Safety, früher G-Man, jetzt GB, also Green Bay.
Ja, mag ich. Ich sag mal A minus. Also das ist für mich ein guter Move. Weil wenn du in der Free Agency investieren willst, dann willst du ja in Spieler investieren, die schon gut sind, die gezeigt haben, dass sie gut sind, sehr gut sind in der Liga, aber noch vielleicht sogar noch ein bisschen Potenzial haben, dass sie
Exactly,
jung genug
exactly.
sind, dass sie,
Ja.
ne, also er ist jung genug, er ist noch keine 30, wenn der ganze Vertrag abgelaufen ist, der 4 Jahre. Das heißt, du holst jetzt einen jungen Spieler, der letztes Jahr gut war, einer der Top Free Agency Safeties, die da verfügbar sind im Markt. Nachdem Winfield da getaggt hat, ist er eigentlich dann der beste Safety, der noch auf dem Markt war, ne?
Ja,
Glaube ich, kann man so sagen.
genau.
Und den holt man sich. Auch da muss man bezahlen, ne? Deswegen habe ich A-, weil ist natürlich nicht billig. Du musst ihn jetzt als einen der Top 3 Safeties in der Liga bezahlen. Aber vom Potenzial her ist das ein guter Move und Need. Ja, die Packers haben Safety war die schwächste Position im ganzen Roster. Verschiedene Free Agents von den Safeties, die sie letztes Jahr hatten, und die waren schon nicht gut. Und ja, also da musste man was tun und es reicht nicht nur im Draft. Die brauchen eigentlich zwei Safeties, drei Safeties und eine Position ist auf jeden Fall jetzt gefüllt worden und ich finde es gut.
Ja, von mir gibt es tatsächlich, auch wenn er teuer ist, oder vergleichsweise, also es ist ein A-Plus für mich. Also es ist, weil du, sonst kann man, finde ich, kann man auch schlecht irgendwie ein A-Plus vergeben für ein Signing. Wenn man dann sagt, also no offense, Christian, aber du siehst es
Nee.
natürlich auch aus Packers Sicht. Du sagst, ja, wenn ein paar Millionen weniger, können wir woanders hin investieren. Ich sehe das als ja auch Packers-Sympathisant von außen und sage A plus, weil du musst ihm das Geld bezahlen, ja, sonst hätte jemand anders halt noch eine halbe Millionchen draufgelegt irgendwie, ja, im Schnitt. Und dann wäre er woanders vielleicht hingegangen. Top-Safety, der zu haben war. Absoluter Leader. Team-Captain bei den Giants. Vor Saisonbeginn wird er erst 25. Klares Upgrade gegenüber Savage und Ford. Hieß er Ford?
Ja,
Ford, ne?
gab's auch.
Rudy. Rudy. Rudy Ford. Ja, also für mich ist das ein A+. Das ist, ich habe es zum Christian schon gesagt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, das ist mein Lieblingssigning bisher in der Free Agency. McKinney zu den Packers, finde ich richtig geil. Und man soll das nicht immer unterschätzen. Also reden über Quarterbacks und Receiver und gute Left Tackle und ein Pass Rusher und Cornerbacks. Ja, aber Safeties, Freunde, ja, das ist halt auch nicht so ganz unwichtig. Ja?
Wenn du schlechte Safety hast, merkst du auch relativ schnell, wenn
Ja,
dann die Big Plays hinten
das ist eine schöne
einschlagen.
Erklärung, ja.
Oder die Running Backs wie von den 49ers dann einfach mal über die Safeties drüberlaufen, wie in den
Ja.
Playoffs passiert mit Green Bay. Also
Ja.
ja, merkt man dann schon.
Ja.
Okay, einen haben wir noch, Tobi, eine Schulnote. Bis jetzt waren die Noten ja ganz gut. Wie sieht es denn hier aus? Marcus Davenport, der Pass Rusher, der zu den Lions geht.
War ja ursprünglich mal Saints, dann
Ja.
jetzt Vikings, hat bei den Vikings nicht viel gespielt, weil auch verletzt. Deshalb gibt es von mir nur ein C-, also ein C mit einem Minus. Wenn er an alte Tage anknüpft und fit bleibt, ist er eine echte Verstärkung, dann wird daraus mal mindestens ein B-Minus, aber so ist es. Ich bin ein bisschen skeptisch, was seine Physis betrifft tatsächlich. Wenn er fit ist, ist das ein geiles Duo mit Hutchinson. Fände ich mega interessant zu sehen. Freue ich mich eigentlich drauf, aber naja, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, deshalb nur C-.
Ja, er kriegt 6,5 Millionen. Ja,
Ist
hat sich jetzt,
überschaubar, ja.
ja, ist überschaubar. Wenn, das ist dieses, aber wir probieren es mal, ne? Das ist dieses, wir sind die Lions, wir haben auf der anderen Seite schon guten Pass Rusher, wir brauchen noch jemanden, wir probieren es mal und investieren die 6,5 Millionen. Aber er lebt halt von diesem, er war ja ein First-Round-Pick, ne? Und er lebt davon dann noch so ein bisschen, weil in den letzten Jahren einfach zu wenig, zu viel verletzt, zu wenig gespielt, konnte das nicht aufs Feld bringen. Von daher kann ich mich da auch nicht zu einer richtig guten Note, durchringen. Ja, 6,5 Millionen ist vielleicht auch woanders besser investiert. Ich sag mal auch C.
C. Hier ist ein
Ja,
Drittelnote
ein
hoch.
bisschen. Ja, ist halt ein Upside, ne? Das ist ein Spieler vom Talent her, First Round Pick und so, der kann auch 10 Sacks haben, ja,
Ja.
wenn er komplett mal durchspielt. Von daher ist
Naja,
das
vor allem,
okay.
wenn Hutchinson irgendwelche Double Teams bekommt, ne?
Ja, aber dieses, hier ist es dann eine Station, letztes Jahr in Minnesota schon, war auch dieselbe Aktion, ja, wir versuchen es mal und er war verletzt und so, aber irgendwann muss man auch sagen, dass der Spieler ist, wie er ist. Ja, er ist ein Spieler, der Talent hat, aber dauernd verletzt ist. Also,
Ja.
von daher kann ich da auch nicht mehr als ein C geben.
Ja. Christian, eigentlich wäre die Liste zu Ende, aber ich würde gerne noch Chris Jones anführen. Das ist so ein bisschen jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast untergegangen,
Ja.
weil er eigentlich der erste Big Free Agent off the board war. Er bleibt auch in Kansas City, geht nicht woanders hin. Defensive Tackle 100, weiß ich nicht, 58 Millionen, ist damit einer der bestbezahlten Defensive Tackle der NFL-Geschichte.
Ja.
Welche Note verpasst du dem Chris Jones-Vertrag oder diesem Signing, dass er in Kansas City bleibt?
Ja, ich finde das interessant. Also für mich ist das so, man hat dann auch darüber gesprochen, jetzt zuletzt, oh, Kansas City, die sind ja eigentlich auch ein bisschen geizig, kann man fast sagen. Ja, zwar, die haben zwar den Mahomes, aber mit anderen Spielern, und die haben ja schlechte Noten gekriegt, auch für den Owner, wenn du dich erinnerst. Und ja, man hat dann ja Hill gehen lassen und so. Für mich ist das jetzt so ein, nee, nee, wir bezahlen unsere Stars. Moment, Moment. Und Jones hat das natürlich auch klar gemacht letztes Jahr schon. Er ist jemand, der Spiele entscheiden kann. Der hat dieses Talent. Er war ja auch immer mal jemand, der vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel am Anfang der Saison nicht so sich ins Zeug gelegt hat, vielleicht früher. Aber in den entscheidenden Spielen ist er da und hat ja mit dazu beigetragen, dass die Chiefs den Super Bowl gewinnen, in der super Position. Und das hat er jetzt richtig ausgenutzt und hat einen wahnsinnig guten Vertrag bekommen. Ja, von daher, wie finde ich das Ganze? Ich finde es erstmal, ich würde dem Ganzen ein B geben. Der Vertrag ist riesig und massiv und wird vielleicht auch in 2, 3 Jahren wehtun für Kansas City. Auf der anderen Seite, du hast gerade zweimal den Super Bowl gewonnen, du willst das Team zusammenhalten, du willst mit Mahomes noch einen Super Bowl gewinnen und mit Jones ist das nächstes Jahr möglich. Er hat, glaube ich, auch, irgendwo habe ich einen Tweet gesehen oder so, jetzt 3 in Folge und ja, also Kansas City, es ist gut, aber es ist schon sehr, sehr viel Geld, also von daher B.
Ja, ich gehe ein bisschen hoch. Eigentlich wäre es ein hier finde ich, es ist halt schon viel Kohle, ne? Aber auch weil es halt, du willst deinen Star behalten, ist es ein A-Minus für mich. Wird halt genauso fürstlich bezahlt wie Madubike in Baltimore, auf den wollen wir jetzt nicht noch speziell eingehen, weil irgendwann sprengt es halt auch mal hier unseren Rahmen heute. Aber das war ja auch einer, der sehr, sehr früh eigentlich jetzt schon in den letzten Wochen, wo wir das Mikrofon ausgelassen haben und das Laptop, dass wir gesagt haben, okay, wir machen diese Pause. Da sind diese Dinge ja schon eingestielt und finalisiert worden. Also Jones ist eigentlich der beste Interior Lineman, Defensive Lineman, der innen spielt, den es in der NFL aktuell gibt. Und damit auch, also spätestens jetzt in dieser Saison hat er Aaron Donald abgelöst. Und das ist halt schon auch ein Centerpiece, ein Keypiece für die Defense in Kansas City. Und ich finde es gut. Du kriegst solche Stars über einen langfristigen Zeitraum nur mit fetten Verträgen. Sie haben das getan. Ich finde, sie haben aber auch gar keine Schallmauer durchbrochen, wo ich denke, wow, da schrecke ich erstmal zurück, wenn ich es lese. Also von daher gehe ich da ein bisschen höher.
Im Prinzip 32 Millionen pro Jahr, ne?
Ja.
Als durchschnittliches Gehalt. Und man hat vorher schon gesagt, er wird die 30 knacken, die 30 Millionen. Er ist auch schon 30, das heißt, man redet jetzt über 30, 31, 32. Ja, okay. Aber mit 32, 33 kann der Vertrag dann schon halt, ja, schwierig aussehen, ne?
Ja,
Gut.
das
Aber
stimmt.
es
Aber
war jetzt,
ne,
glaube ich, gut, ihn zu halten.
ne,
Also,
das
so
schreit
war
auch
es
alles
nicht.
nach dann irgendwann teamfreundlicher Restrukturierung, Umwandlung mit Void Years und so weiter. Das ist ja alles heutzutage, dass solche Sachen dann wieder angepackt werden. Also ja, da sind wir ja schon bei Segment 4 angekommen jetzt, glaube ich, ne? Wahnsinn, ging das schnell.
Es geht weiter.
Ja.
Part 2.
Ja.
Spektakulärer Trade auch noch. Die Giants holen sich Brian Burns, den Pass-Rusher der Panthers, und kriegen den für einen Zweit- und Fünftrunden-Pick und geben ihm dann einen Fünfjahresvertrag für auch schlappe 150 Millionen Dollar. Wie ist der Trade zu bewerten, Tobi?
Oh, ganz ehrlich, hat mich am allermeisten erst einmal irritiert, dass die Rams ihn nicht letztes Jahr für diesen Preis loseisen konnten, weil die waren ja nun mal sehr offen an ihm interessiert
Und
während
haben
der
ja
Saison.
anscheinend zwei First-Round-Picks geboten gehabt.
Ja.
Was? Warum machen das die Panthers nicht?
Ja,
Ah!
also Carolina ist momentan so, was Entscheidungen und Value und Einschätzung, die sind momentan irgendwie, wenn wir eben bei den Noten, die sind irgendwie F.
Ja.
F wie, weiß ich nicht. So, Effi furchtbar schlecht, sagen wir mal so. Burns bekommt das, was er eigentlich seit Monaten wollte. Das Ticket raus aus Carolina, ja, er wollte es. Er ist ein heiß gehandelter Name in den letzten Monaten. 87,5 Millionen sind wohl garantiert. Er bekommt endlich den Abschwung aus Carolina und ja, ich finde der Preis ist ja das eine, ja, also der Preis für die mit den Picks ist das eine, das ist überschaubar, ja, weil du ihm dann halt auch den fetten neuen Vertrag gibst. Wenn
Ja,
du ihn jetzt letztes Jahr
richtig.
geholt hättest,
Hättest du
dann
noch einen
hättest
Rookie-Deal gehabt, ne? Ja.
ja, aber jetzt ist halt nochmal die Saison ins Land gezogen und dann verschieben sich die Parameter dann natürlich auch schon wieder ein bisschen. Für die Giants ist es ein Move, wo ich sage, ich ziehe den Hut, ja, das ist viel Geld, aber die können das jetzt auch vom Salary Cap aktuell machen, die Giants, kriegen das hin. 2023 war der Giants Pass Rush einer der schlechtesten der gesamten Liga. Kann mich nicht daran erinnern, überhaupt einen Giants Sack irgendwie gesehen zu haben, live im TV, keine Ahnung. Ich finde es für die Giants einen guten Move. Für Burns sowieso. Natürlich kommst du von Carolina zu den Giants jetzt nicht gerade von einem Playoff-Team zu einem Championship-Caliber-Team, sondern du kommst von einem schlechten Team zu einem, ja, aktuell auch eher wieder schlechter gewordenen Team. Aber es ist eine interessante Front, die du da hast. Leute, die flexibel einsetzbar sind, ob als Edge Rusher oder auch über den Linebacker-Slot mit Dexter Lawrence, mit Kayvon Thibodeau und eben Brian Burns. Das ist auf dem Papier erstmal stark. Wie es in der Praxis aussieht, werden wir dann sehen. Mir gefällt's, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich meine, die Giants Defense hat ja letztes Jahr eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Aber ich habe jetzt auch nicht die Statistiken vor mir.
Defense
Aber ich will
schon, aber
noch,
Pass Rush war, glaube ich, nicht so gut.
ich will noch mal auf die Panthers vor allen Dingen eingehen, weil also von der Giants Sicht, okay, versteht man das. Was macht man da in Carolina? Also wenn ich doch einen richtig guten Spieler mal habe, eigentlich, und dann behalte ich den doch, dann bezahle ich den doch und dann frühzeitig und lass das nicht so weit kommen. Oder ich mache von vornherein, ich sage, den will ich nicht bezahlen, ich glaube nicht an den Spieler oder warum auch immer. Und dann gebe ich ihn aber ab. Aber den noch diese eine Saison zu behalten, das Ganze zu verschleppen, jetzt in der toten Saison, die wir letztes Jahr hatten, und dann ihn dann für weniger zu kriegen. Also das macht irgendwo keinen großen Sinn. Und ich glaube auch Carolina, warum gibst du deine ganzen besten Spieler ab? McCaffrey haben sie abgegeben. Nicht so viel dafür bekommen. DJ Moore haben sie ja abgegeben in dem Trade mit Chicago dann. Ja, jetzt haben sie Burns abgegeben, auch nicht so viel bekommen. Das heißt, wo sind dann, wenn du, entweder du hast deine guten Spieler und behältst die und bezahlst die, oder du gibst die ab und kriegst dann zwei First-Round-Picks oder sowas, dann kann man sagen, okay, da kann ich mir auch wieder einen neuen guten Pass-Rusher holen, aber wenn ich die Spieler nicht bezahle und abgebe, aber auch keine guten Picks dafür bekomme und eine Desaster-Saison hatte, weiß ich nicht, was der Move ist. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben in die O-Line investiert, das ist gut, in Guards investiert, Das ist gut, aber 100 Millionen Dollar dann für einen Guard auszugeben, 20 Millionen im Jahr für den Hand, den sie aus Miami geholt haben, der gut ist, aber auch jetzt nicht dein Team auf ein ganz anderes Level heben wird. Also das ist für mich grundsätzlich, kann ich das verstehen, in die O-Line zu investieren, muss man machen in Carolina, aber ob das der richtige Weg ist, dann 20 Millionen für einen Guard auszugeben, der auf meiner Liste jetzt nicht in Top 5 Guard ist der Liga. Ja, also Carolina, ich kann die Entscheidung nicht so ganz nachvollziehen, was sie tun. Ich bin mal gespannt, wie die Offseason noch läuft, was sie im Draft dann für Moves machen, was vielleicht noch kommt. Bis jetzt Burns abzugeben.
Ja, Carolina ist, ich weiß auch nicht, da bin ich momentan ein bisschen überfragt. Hab gerade nochmal nachgeguckt, Christian, die Sacks in 2023, Baltimore Ravens an 1 mit 60 und die New York Giants mit 34 auf Platz 29. Nur die
Ja,
Cardinals,
also
Bears
weit unten.
und die Panthers waren die schlechtesten mit Brian Burns. Natürlich auch ein Spieler,
Hast du gut im
der.
Kopf, ja.
Ja, wo man noch so ein bisschen denkt, eigentlich jetzt nicht so die ganzen Jahre bisher das Potenzial abgerufen, was ihm nachgesagt worden ist. Deshalb ist er auch ein bisschen unter der Lupe. Aber für die Giants, die wollen irgendwas tun, ne? Die haben natürlich auch wieder so ein bisschen, ja, bisschen viel Wechselspiel. Jetzt Barkley weg, dann holen sie Singletary als neuen Running Back in der Defense. Müssen sie auch irgendwie Sachen verändern. McKinney haben sie ja auch verloren, haben wir drüber gesprochen. Ja, ich finde es okay. Nächster Punkt auf unserer Liste, und auf den freue ich mich auch schon seit Tagen wie ein Schnitzel. My man, Maker Bayfield, bleibt in Tampa mit einem Dreijahresvertrag. Und jetzt, Freunde, falls ihr es noch nicht gelesen habt, ihr werdet es schon wissen, aber falls nicht, schnallt euch lieber an. Trinkt noch mal einen kräftigen Schluck aus dem Bier, ja, vom Bier. Dreijahresvertrag, maximaler Value, 115 Millionen Dollar, voll garantierte 30 Millionen im ersten Jahr. Und obendrauf bleibt auch noch Mike Evans bei den Buccaneers. Klingt nach guten Entscheidungen in Tampa, oder ist der Christian da anderer Meinung?
Ja, Mike Evans, erstmal, um dazu was zu sagen, ist ein guter Receiver. Sie haben sich dazu entschieden, ihn zu behalten. Das ist natürlich auch so ein bisschen dieses, ja, spielt die ganzen Jahre, in Tampa und er bleibt. Finde ich eigentlich nicht schlecht, ist natürlich auch nicht ganz günstig. Hat jetzt nochmal 2 Jahre war das, glaube ich, Vertrag bekommen, ne? Ist ja schon ein bisschen her. Ja, mit Baker Mayfield, was ist ein bisschen interessant, weil auf der einen Seite war es ein Quarterback, der letztes Jahr ja für sehr, sehr wenig Geld gespielt hat. Was hat er gehabt da in Tampa? 4 Millionen
Vier.
oder irgendwas
4 Millionen Base
verdient?
Salary.
Ja. So hat ihn die Liga letztes Jahr gesehen, nach seinem Ausscheiden in Cleveland hin und her, in Carolina war er bei den Rams, war hin und her. So, jetzt hat er gut gespielt mit guten Receivern auch in Tampa letztes Jahr. Und dann ist halt die Frage, was mache ich als Organisation? Gehe ich zurück und sage, okay, ich finde den nächsten Quarterback für 4 Millionen und ich bezahle ihn nicht? Oder sage ich, naja, der hat hier ein Playoff-Spiel gewonnen und wir haben auch keine offensichtliche Chance, jetzt an einen anderen Franchise-Quarterback zu kommen und ich gehe erstmal mit ihm weiter. Die 115 Millionen führen natürlich auch so ein bisschen in die falsche Richtung. Was ist garantiert? Ja, und Cousins wird dir erklären, wichtig das ist, ja.
Ja, also Baker Mayfield hat offenbar nicht mit Kirk Cousins telefoniert. Ja.
Ja, er hat einfach nicht das Standing dann, ne? Es ist halt immer die Frage, ob bei den Running Backs kommt. Wir haben es ja gesagt, 48 Millionen kann ich irgendwo aufschreiben, aber wenn nur 12 garantiert sind und das erste Jahr ist vorbei mit den 12 Millionen und das Team sagt dann auf Wiedersehen, dann kann man den Rest sich abschreiben. Da kann ich im vierten Jahr 25 Millionen haben und ich kann im fünften nochmal 50 Millionen Base Salary reinschreiben, dass der Vertrag 100 Millionen hat. Wenn es nicht garantiert ist, dann ist es halt in der NFL eine schwierige Sache. Und von daher, es ist ein Vertrag für ihn. Er wird auch vernünftig bezahlt. Vielleicht bleibt er sogar 2 oder 3 Jahre in Tampa, aber es
Ja.
ist auch nicht so heftig, vielleicht, wie es aussieht. Und ja, auch wenn du kein Top-Quarterback bist, sondern mittelmäßiger Starter, ein Bridge-Starter, wie man ihn jetzt auch immer beschreiben will, ja, dann kriegst du halt 30, 40 Millionen. Das ist ja, das klingt nach einer Menge, aber Daniel Jones hat auch für 40 Millionen im Jahr
Ja.
unterschrieben oder so. Das heißt, es ist jetzt für mich keine komplette Fehlleistung von Tampa und es ist, ja, das heißt, wir gehen nächstes Jahr auch mit ihm und wir gucken uns das weiter an und vielleicht sogar noch ein weiteres Jahr, aber es ist auch nicht ein richtig langfristiges
Nein.
Commitment irgendwo.
Aber
Also von daher
für
finde ich
ihn
es
ist das
irgendwo
ja,
okay. Für ihn
ja,
ist gut,
für ihn
klar,
ist
für ihn
das
ist
gut.
gut.
Für ihn ist es gut
Ja,
gelaufen.
klar.
Er hat ja dieses Prove-It-Ding absolut genutzt. Natürlich auch ein bisschen hat das Team und auch Mayfield, die haben davon profitiert, dass diese Division ja auch einfach grottenschlecht war. Niemand wollte sie haben. Tampa Bay hat am Ende 6 der letzten 7, glaube ich, gewonnen oder was in der Regular Season oder 5 der letzten 6 und hat es dann irgendwie damit auch noch gewonnen. Haben das Playoff-Spiel gegen, ja, in sich schon selbst zusammengefallene Eagles, das war ja ein Kartenhaus, das musste es ja nur noch einmal anpusten, haben sie gewonnen. Trotzdem will ich das auch alles nicht in Abrede stellen, was sie geleistet haben. Sie haben auch eigentlich sind hinterhergelaufen vom Rekord her und haben es nochmal rumgedreht. Sie haben an sich geglaubt, haben es durchgezogen. Mayfield hat ein gutes Jahr gespielt. Nach dem, was er in Carolina erlebt hat, wo halt gar nichts ging und immer wieder fällt heute auch irgendwie der Name Carolina Panthers in Verbindung mit schlechten Entscheidungen. Dann war halt diese Episode bei den Rams, die hat ihm nochmal so einen Kickstart gegeben und für mich, also ich freue mich für ihn, dass er jetzt diese Chance bekommen hat. Ich glaube, das ist ein fairer Deal. Witzig ist natürlich auch, dass man in Cleveland ja eigentlich dachte, damals, als er Pittsburgh in den Playoffs, mit dem Playoff-Win, als er die geschlagen hat, dass jetzt alles gut wird. Und dann wurde nicht alles gut und dann war er schnell weg vom Fenster, ne? Oder? Ja, da war er doch noch in Cleveland, genau.
Ja,
Und
stimmt.
das ist halt dieses Ding bei Mayfield, ne? Der muss halt auch mal 2, 3 Jahre irgendwie vernünftige Leistungen aneinander gestrickt zeigen und dann ist es auch nochmal ein anderes Standing. Aber er hat sich jetzt ja schon ein anderes Standing wieder erarbeitet. Ich finde es absolut gut. Die Entscheidungen sind gut mit Evans sowieso. Der Mann hat 10 Jahre in der NFL auf dem Buckel und hat 10.000 Yard-Saisons. Ja?
Das ist geil, ja.
Das ist einfach Wahnsinn. Und teilweise auch mit Quarterbacks. Ja, der hatte einen Brady, aber der hatte vor Brady auch Leute. Naja, es war halt auch nicht immer so das absolut
Ja, was
Geilste.
mit Winston und so, ne?
Ja, Winston hat natürlich auch rausgeballert, aber 30 Interceptions, aber ja noch viele Pässe auf Evans. Und jetzt hat er mit Baker Mayfield 13 Touchdowns aufgelegt. Das ist der zweitbeste Wert seiner Karriere. 1255 Yards, das ist, glaube ich, der drittbeste Wert oder viertbeste Wert seiner Karriere. Auch wenn es jetzt 17 Spiele waren und nicht mehr 16 wie früher. Also das ist alles echt super, hat sich das verdient. Das ist ein Spieler, dem man das auch wünscht, dass er seine Karriere dann einfach auch da beenden kann, wenn es gut läuft. Wo er die ganze Zeit die Knochen hingehalten hat und sich eingesetzt hat. Evans ist ein Musterbeispiel und ja, für Tampa Bay war das tatsächlich auch ganz oben auf der Prioritätenliste, ne? Mayfield und Evans und dann gucken wir mal. Haben natürlich auch in der Defense mit Lavonte David haben sie auch Free
Mayfield, der
Agents.
Safety, ist ja
Ja,
getaggt, ne, haben sie
ja,
irgendwann
ja.
gesagt und so.
Ja.
Also sind einige Spieler bei
Ja,
Tampa.
muss man mal gucken, was da
Mal.
noch die nächsten Tage passiert, aber ja.
Ja, man muss diesen Vertrag vielleicht auch eher als ein 2 Jahre 60 Millionen sehen. Dann
Ja.
klingt das auch irgendwie netter. Zweimal 30 Millionen für so einen Quarterback, der ganz gut gespielt hat. Und dann ist halt diese in 26 dann diese 40 Millionen, wenn sie es wollen, Base Salary, wo sie ihn dann auch unter Vertrag haben.
So.
Okay, wo sind wir
Dann
jetzt? Genau.
gehen wir jetzt in das ja, in den flexiblen Teil. Wir haben uns aufgeschrieben, dass wir jetzt noch schnell über alle wichtigen Deals sprechen, die quasi zwischen heute Nachmittag und jetzt aktuell in dem Punkt, wo wir uns befinden, passiert sind. Ich schmeiß schon mal einen rein, Christian. Patrick Queen, und da sind wir ja wieder bei einer Divisionsgeschichte. Linebacker der Ravens spielt künftig für die Steelers.
Ja, krass.
Macht jetzt die Steelers-Defense nicht unbedingt schlechter, wobei man bei Queen ja auch sagen muss, vielleicht jetzt auch nicht immer so gut, wie man gedacht hatte, oder? Wie siehst du ihn? Und es ist gut
Er
für
war die
Pittsburgh.
ersten 2 Jahre eigentlich ein bisschen enttäuschend als First-Round-Pick. An dem war damals auch eine Frage, ob die Packers an ihm interessiert sind, war, kann ich mich erinnern, so Mock-Drafts. Und nach Baltimore hat man gesagt, Steel, die Baltimore ist wieder mit dem nächsten guten Linebacker. Dann erstmal enttäuschend. Und seit diesem Smith-Deal, wo der von Chicago rübergekommen ist nach Baltimore, Hat er richtig gut gespielt jetzt, die letzten anderthalb Jahre. Ja, wie bewertet man das? Ist das ein Star, der nächste große Linebacker oder einer der besten Linebacker der Liga, der nur ein bisschen gebraucht hat? Oder ist es jemand, der nicht allein so eine Defense führen kann und wo er einen Star neben sich braucht, der sagt, pass mal auf, jetzt, das ist ein Pass und das ist ein Lauf und der ihn da irgendwie ein bisschen anleitet oder braucht er diesen guten Mitspieler und ist nur in der Umgebung wirklich gut. Und das wird man jetzt sehen. Also ja, der beste Inside-Linebacker, der eigentlich da auf dem Markt war. Er hat nicht ganz so viel bekommen, wie man vielleicht erwarten würde. Das ist kein Record-breaking Contract, nicht wie letztes Jahr, wo auch Inside-Linebacker ganz gut bezahlt worden sind, Richtung 18, 20 Millionen, sondern ist ja okay, gut bezahlt, aber auch jetzt nicht irgendwo übertrieben. Die Steelers sind natürlich in der Division und müssten ihn ja eigentlich auch ganz gut kennen, ne, aus den Spielen und einen ganz guten Eindruck haben von ihm. Man schwächt natürlich auch einen Divisionsrivalen damit. Ja, interessanter Deal. Ja, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen so dargestellt, ne? Also für mich jetzt letztes Jahr sehr, sehr stark, aber ist die Frage, war das eine Situation, dass es auch an den Mitspielern lag oder ist er wirklich so gut? Und das werden wir nächstes Jahr in Pittsburgh dann auch sehen. Der hat dann natürlich auch Talent, auch die Pittsburgh Defense ist gut. Also er ist ja nicht ganz alleine, natürlich, aber hat natürlich nicht diesen anderen extrem starken Inside-Linebacker Pro Bowl. All-Pro Inside Linebacker an seiner Seite, wie das jetzt in Baltimore der Fall war. So ist jetzt erstmal meine Bewertung dazu.
Ja, schließe ich mich an. Tatsächlich war jetzt nicht mehr so viel Spektakuläres. Ein paar Namen schmeiße ich nochmal rein. Die Commanders holen Safety Jeremy Chin. Sicherlich nicht ganz uninteressante Personalie, früher Carolina. Dann haben wir noch zu vermelden, dass, wo haben wir es? Josh Uche, der Edge Rusher der Patriots, bleibt in New England, war auch umworben. Hätten sicherlich auch einige Teams gerne ihm eine Chance gegeben. Er hatte letztes Jahr ja nicht nur das unbedingt geilste Jahr. Und Kenny Moore, der Cornerback, bleibt 3 Jahre 30 Millionen Dollar bei den Colts. Die Bears holen Tight End Gerald Everett auf einem 2-Jahres-Deal. Und einer deiner Lieblings-Quarterbacks hat auch ein neues Zuhause. Drew Lock spielt ab sofort hinter Daniel Jones ein gefährliches
Ja.
Tandem bei den Giants.
Gefährlich, ja.
Da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel
Nein.
Spektakel war in den letzten Stunden,
Nein.
Christian, gibt uns das vielleicht nochmal die Gelegenheit, kurz über David Bakhtiari zu sprechen. Den haben wir heute
Ja.
nicht untergebracht. Ich glaube, es war jetzt nicht mehr ganz, ja, ganz überraschend, dass er bei den Packers entlassen wurde, nach doch jetzt zuletzt vielen Jahren mit Verletzungsproblemen.
Genau, ne, also einer der besten Left Tackle der Liga, lange Zeit Aaron Rodgers da beschützt auf der linken Seite, ja, aber auch hoch bezahlt natürlich, und dann diese Knieverletzung und von der hat er sich ja nie richtig erholt, ne, das war, er kommt zurück und er versucht es und wieder verletzt und wieder und er hatte glaube ich insgesamt fünf Operationen mittlerweile am Knie, ja, und das ist dann eine Situation, die irgendwann nicht mehr tragbar war jetzt, ne? Er ist im letzten Jahr seines Vertrags wäre gewesen jetzt in 24, und 20 Millionen Base Salary, 40 Millionen gegen den Cap, was für einen Nicht-Quarterback eigentlich nicht tragbar ist. Und das war dann klar, entweder man muss ihn verlängern und diesen Cap-Hit in die Zukunft verschieben, aber in einen Spieler, der was 32 ist oder so, mittlerweile 33, der jetzt so viele Verletzungen hatte die letzten Jahre, kannst du ja nicht weiter investieren, kannst nicht noch mehr garantiertes Gehalt geben, bei allem Respekt für seine Leistung über die Jahre und auch für, wenn er noch gespielt hat, hat man in den Spielen, in den einzelnen Spielen, sage ich mal, in den letzten Jahren auch gesehen, ist immer noch ein guter Left Tackle. Aber kann es einfach nicht machen. Und da haben sie ihn entlassen. Das heißt, sie kassieren die 20 Millionen gegen den Cap dieses Jahr, weil das einfach das Gehalt ist, was sie in den letzten Jahren ihm schon bezahlt haben. Green Bay dann schon wieder über 40 Millionen Dead Cap. Ich glaube, letztes Jahr waren sie mit den Rams auch weit vorne, wegen Aaron Rodgers hatte ja alleine 40 Millionen. Jetzt auch wegen dieser Personalie eine Menge. Aber er ist jetzt entlassen und kann dann, wenn er noch Football spielen will und kann und fit ist, natürlich auch ja, zu Teams hingehen. Und wenn einer einen guten Left Tackle sucht und sagt, okay, der jetzt hält das Knie nochmal für eine Saison, kann er auch ein Team verstärken. Also die Jets sind natürlich offensichtlich mit Rodgers, die auch O-Line-Help brauchen, aber auch andere Teams vielleicht. Die sagen, okay, wir gucken uns den mal an. Wie gesagt, wenn das vom Knie her geht, wenn er auch noch spielen will, er ist jetzt erstmal in Green Bay auf jeden Fall raus.
Ja, schade. Ich hätte ihn gerne noch mal in Form gesehen mit Jordan Love, aber so ist es. Ja, dann gehen wir zu den Four Downs über, Christian, und da frühstücken wir noch mal den einen oder anderen Namen ab, den wir jetzt nirgendwo unterbekommen haben.
Wird übrigens 33, dieses Jahr ist 32 gerade. Ja. Wollte ich nochmal kurz nachliefern. Gut, Four Downs. Erstes Down. New England holt Quarterback Jacoby Brissett. Wird er so eine Art Bridge-Starter oder ja, holen die Patriots dann Quarterback im Draft jetzt, Tobi?
Also, um das mal ganz klar zu sagen, er ist sicherlich besser als Bailey Zappi. Ja? Das ist meine Meinung. Aber angesichts der aktuellen Draftklasse sollte New England im Draft zuschlagen. Denn irgendwie ist ja ein neues Regime jetzt in dieser Post-Belichick-Ära, das schreit nach Neustart mit Rookie-Quarterback und vor allen Dingen, wenn du den Pick Nummer 3 hast. Ja? Also Antwort, beides. Er ist ein Bridge-Starter, aber sie draften einen Quarterback. Ich könnte mir vorstellen, dass Gerard Mayo dann am Ende sagt, der neue Head Coach, okay, wir haben jetzt einen Quarterback gedraftet. Ich tippe mal schwer an drei wäre es. Bei mir ist es irgendwie inzwischen eher Drake May als Jaden Daniels. Ich glaube, Jaden Daniels rückt so langsam Richtung Position 2. Aber Mock-Draft, die Layoff Game coming up, irgendwann zu späteren Zeitpunkten. Und dann könnte ich mir vorstellen, da wird einer gedraftet und Brissett spielt aber erstmal. So, und dann wird irgendwann Staffelübergabe nach 6, 8, 10 Wochen gemacht. So könnte ich mir das vorstellen. Nur weil Belichick nicht mehr da ist, heißt es ja nicht, dass in New England alles über den Haufen geworfen wird von der Herangehensweise, gerade wenn man halt auch einen Coach hat, der früher da gespielt hat. Ja, also das wäre meine Meinung dazu.
Genau, ich denke auch, das Oder ist falsch. Es ist ein Ja und Ja. Die Brücke darf nur nicht zu lang sein. Also es ist eine kurze Brücke, sozusagen. Also sie machen da noch was. Sie werden jemand anders noch da reinholen und er wird nicht der Starter für die gesamte Saison sein.
Achtung, Achtung, Wortspiel. Wenn die Brücke zu lang wird, brauchst du ja einen Bridgewater.
Oh.
Oh, ja, aber der hat jetzt aufgehört, ne?
Ja.
Ja. Ach, schade. Ja. Was ist mit Fitzpatrick? Mag der nochmal? Nee, ne?
Der kommt nochmal hin.
Ja, okay. Ja, oder Christian Hackenberg. Kann ich ihn auch echt mal wieder unterbringen. Zweites Down. Die Vikings stocken in der Defense auf. Jonathan Greenard, den Edge Rusher aus Houston. Blake Cashman, den Linebacker aus Houston. Und Andrew Van Ginkel, den Edge Rusher, zuletzt in Miami aktiv. Smarte Entscheidungen oder angesichts der Abgänge von Davenport und dem drohenden Abgang von Daniel Hunter eher Panik-Moves, Christian?
Ja, Panik für mich überhaupt nicht. Davenport hat ja nicht viel geleistet letztes Jahr, von daher ist es auch nicht so schlimm, wenn er geht. Von Ginkel fand ich eigentlich immer ganz cool als Pass Rusher in
Ja.
Miami. Und Greenard hat auch sehr gut gespielt in Houston. Also von daher
Cashman
sind das
auch.
keine, ja, sind es keine schlechten Moves von den Vikings. Nee, finde ich gut. Also ich wär eher bei smarte Entscheidung.
Ja, bin ich auch, weil man Greenland war so ein Keypiece auch in der Texans Defense. Er hatte 12,5 Sacks, der kriegt jetzt 4 Jahre, 76 Millionen Dollar, ist ein guter Griff. Cashman 25,5 für 3 Jahre, hat auch ein starkes Jahr in Houston. Der ein oder andere ist überrascht, dass Houston auch beide dann letztlich ja, gehen lässt und sich nicht mit ihnen noch irgendwie einigt. Van Ginkel gibt sicherlich auch nochmal Tiefe. Die Defense der Vikings wird, glaube ich, insgesamt nicht schlechter. Die Offense vielleicht, das hatten wir heute schon mal. Ja, ich finde die Moves auf der defensiven Seite eigentlich alle gut. Drittes Down.
Okay. Ja, drittes Down. Auch die 49ers rüsten bei den Pass Rusher nach mit Leonard Floyd, und Yetur Gross-Matos. Wie heißt der gute Mann? Heißt er so?
Ja, so heißt er, glaube ich.
wie bewertest du das Ganze, Tobi?
Ja, erstmal finde ich, dass die Front 7 der Niners sich ja ein bisschen verändert, ne? Eric Armstead ist ein
Ja.
Free Agent, Kinlaw ist jetzt schon, hat schon woanders unterschrieben. Es gab Gerüchte, dass sie vielleicht auch Joey Bosa reinbringen, um die Brothers da irgendwie zu reuniten. Das glaube ich aber nicht. Auch wenn die Chargers immer noch 25 Millionen über dem Cap sind, aktuell Stand heute, als einziges Team, was mehr als 5 Millionen im Minus gerade steht. Aber was die vorhaben, weiß tatsächlich nur der liebe Gott und vielleicht auch Jim Harbaugh. Floyd bringt Erfahrung, Gross Matos bringt natürlich irgendwie ein Potenzial rein, was er noch nie so hat entfalten können. Aber ich finde, beide sind auch jetzt so nicht frei von Risiko. Floyd ist 32. Gross Matos hat natürlich auch irgendwie immer so diesen Makel, dass er First-Round-Pick war und uns irgendwie nicht so richtig gerissen hat. Aber da sind wir auch wieder zum dritten Mal heute bei der Thematik. Ja, der hat auch in Carolina gespielt. Also, da war halt auch einfach vieles, wenn nicht alles schlecht. Beide haben Zwei-Jahres-Vertrag. Deshalb überschaubar. Ich finde, beide Signings beinhalten ein bisschen Risiken. Aber die 49ers waren jetzt auch so ein bisschen dazu gezwungen, auf Edge nochmal was zu verändern. Und dann
Ja,
gibt es
versuchen.
schlechtere Lösungen.
Ja, die 49ers haben in den letzten Jahren auch mal viel gemacht, ne? Die viele Moves, Trades, Draftpicks, viel investiert, viel Gedanken gemacht über die D-Line und über die Pass-Rusher, aber auch viel Wechsel drin gehabt. Und irgendwie hat es ja auch immer ganz gut funktioniert für die 49ers, dass sie da eine kompetente Gruppe hatten. Also da so ein bisschen im Zweifel für die 49ers. Denke ich mal, dass es einigermaßen funktionieren wird, wobei ich jetzt auch nicht total begeistert von den Moves bin oder
Nee.
sage jetzt, das ist richtig gut. Ich sage mal, es ist solide, ist meine Einschätzung.
Ja. Gut, dann sind wir beim vierten und letzten Down. Und wie immer an diesem Punkt im Jahr, wer ist der aktuell noch interessanteste Free Agent auf dem Markt und wo könnte derjenige landen?
Habe ich heute schon dreimal geändert, weil eigentlich war es für mich Derrick Henry
Derrick
natürlich.
Henry.
Dann ist er natürlich gesigned worden.
Ja.
Dann war ich bei Queen im Linebacker, der ist natürlich nach Pittsburgh gegangen. Ja, ich würde sagen, wo wir gerade bei den 49ers waren, Chase Young eigentlich noch, weil das ein Spieler ist mit diesem Status als extrem hoher Draft-Pick, wo jetzt die Frage ist, was passiert mit dem? Wo geht der hin? Was macht der? Ja, also das noch so, aber wir sind jetzt schon nach vielen Franchise-Tags und Signings eher so im Bereich, weiß ich nicht, wo war der auf der Liste? 25 oder so? Also jetzt,
Ja.
ne, wir sind jetzt nicht mehr in den Top 10. Da sind schon alle abgegrast. Ich weiß nicht, wen du noch hast, Tobi.
Tja.
Ich könnte dir sonst,
Ich
ja.
hab tatsächlich zwei Leute, die ich noch sehr interessant finde aktuell. Das ist einmal Daniel Hunter, der Edge Rusher, der zuletzt bei den Minnesota
Vikings.
Vikings war. Und dann auch den schon mal erwähnten Justin Simmons, Safety der
Okay.
Broncos. Der ist natürlich schon 30, aber ich glaube, dass der nochmal, also Leadership. In eine relativ junge Defense mit vielen unerfahrenen Spielern, unbeschriebenen Blättern, vor allen Dingen die vor der letzten Saison unbeschriebene Blätter waren, könnte der auf der Safety-Position nochmal richtig gut aussehen und dem Team weiterhelfen. Auf welches Team spiele ich an? Eigentlich mit beiden Spielern, auf mein Team. Also, wenn die Rams es schaffen, beide Spieler noch zu bekommen, wäre das eine richtig gute Defense plötzlich, ja. Beide passen zu den Rams, aber ich finde zum Beispiel Daniel Hunter würde auch sehr, sehr gut zu den Texans passen, um mit Will Anderson quasi so einen One-Two-Punch zu bilden. Und Justin Simmons würde auch einem Team wie den Colts zum Beispiel sehr, sehr gut zu Gesicht stehen, die auch in der Secondary da durchaus nochmal Hilfe gebrauchen könnten. Also da gäbe es eine ganze Reihe, das würde jetzt auch wieder ein bisschen zu weit führen, aber das könnte ich mir schon vorstellen. Also die beiden finde ich schon interessant. Chase Young wäre auch noch bei mir mit auf der Liste gewesen.
Als ehemaliger zweiter Pick im Draft. Für mich ist das so ein Spieler, der geht zu den Ravens, weil die den irgendwo einsammeln, den will keiner haben. Und die für ein Jahr und 5 Millionen und dann hat er 12 Sacks für die Ravens. Ja,
Ja, das ist
die sammeln
durchaus
immer so Spieler
möglich.
ein.
Ich
Irgendwie.
bin aber, okay, also übrigens, Lavonte David ist kein Free Agent mehr seit gerade, bleibt bei den Buccaneers. Das sollten wir vielleicht noch schnell anbringen. Aber wenn es um den Kollegen Chase Young geht, da ist es ja schon so, er hat jetzt ein paar Teams, also Titans Visit und Panthers und Saints. Das sind jetzt alles keine Teams, wo du sagst, da gewinnst du. Ich weiß nicht, so richtig gut getan hat dem diese Laie, nenne ich es jetzt mal, zu den 49ers dann auch nicht.
Ne, so richtig explodiert ist das Ganze nicht, ne?
Ja, also wenn jemand anderes für ihn getradet hätte, als Washington die ganzen D-Liner da losgeworden ist letztes Jahr in der Mitte der Saison, hätte es ihm vielleicht mehr geholfen. Also Chase Young bei den Rams, nochmal mit Aaron Donald und dann auch den Young Guns da in der D-Line, würde mir auch gefallen, aber ja. Gardner Johnson, der Safety von Detroit, ist auch noch so ein Name, finde ich auch noch ganz interessant. Ist noch relativ jung.
Ridley,
Und
der Receiver, habe ich nochmal
ja, aber ist
raus
auch
von Jaguars. Ja,
29, ne? Ich meine, das
ist
ist
ja
ja so,
schon,
das ist so
ja.
dieses, das ist so dieses Beckham-Ding inzwischen, ne? Also,
Ja.
und er hat nach diesem suspendierten Jahr wegen Zockerei hatte so Momente, aber es war halt auch viel Leerlauf irgendwie da drin, ne? Es lag auch ein bisschen, glaube ich, insgesamt an der Jaguars-Offense, aber ja.
Ja, man ist auch immer dieses, wenn Jacksonville ihn nicht verpflichten will, wollen dann andere
Ja,
Teams. Einspringen.
ja.
Also auch bei den 49ers jetzt, die haben sich den
Ja.
angeguckt und naja, okay. Aber wir werden sehen. Also das sind so ein paar interessante Namen vielleicht noch. Aber
Ja.
es war schon viel los jetzt in den letzten
Es
Tagen
war viel
und
los.
ja.
Es wird noch ein bisschen was kommen. So, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ist schon wieder mehr passiert, aber das holen wir dann alles noch nächste Woche nach. Ja, und damit sind wir doch durch für heute, Christian, oder?
Ja, haben schon mal einiges gesagt, glaube ich, und
Ja.
einige Sachen so ein bisschen eingeordnet.
Ja. Was wir nicht untergebracht haben, ist auch, weil er wirklich schon jetzt keine Bedeutung mehr hat in der NFL-Landschaft, ist, dass Mac Jones jetzt Backup bei den Jacksonville Jaguars ist.
Ja, das war
Haben
auch
wir an der Stelle jetzt auch noch erwähnt.
eher skurril als entscheidend, ja.
Ja, ein schönes Duo. Prinz Eisenherz und Mac and Cheese. Ja. Gut, dann sind wir für heute fertig und bedanken uns wie immer für euer Interesse. Ich sage vielen Dank, Christian.
Sehr gerne.
Diesen Podcast, wie auch alle anderen 296 Episoden, die es im Laufe der Jahre gab, gibt es bei allen Anbietern, die gute und schlechte Podcasts haben. Exemplarisch nennen wir jetzt mal wieder, oh Gott, ist schon lange her. Bei SoundCloud gibt es was, bei Apple Podcasts und bei.
Spotify.
Genau. So, die Ads zu Facebook und X, die kenne ich noch. Das ist @delayofgamenfl und bei Instagram ist es delayofgame_podcast. Nächste Woche arbeiten wir den Rest der Free Agency für euch auf und ja, kloppen vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr drauf als heute. Heute waren wir ja schon sehr sachlich.
Auch recht positiv insgesamt. Mal
Ja.
gucken. Vielleicht
Ja,
können
viel
wir auch
lobende
mal ein paar
Worte.
Fragen geben zu einem Team oder zu einem
Ja,
Signing und dann können wir uns
gerne.
da
Gerne, gerne her
dran
damit.
abarbeiten.
Dann wäre richtig. Nächste Woche sind wir wieder für euch da mit Episode 298. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Jetzt habe ich gar nicht über meine Rams gesprochen heute. Egal. Ich war von den Moves begeistert. Ihr könnt ja im Internet nachgucken, was sie so gemacht haben. Ich finde es gut, was sie gemacht haben.
Guards,
Ja,
hauptsächlich Guards.
Guards hauptsächlich. Auch Cornerback. Ja. Tight End auch noch. Ja. Alles klar. Also, haut rein, Leute. Bis dahin, wir sind raus.
Ciao.